Ich musste jeden Tag vor die Tür in der Grundschule. Und dann stand ich da so 30, 40 Minuten, Türklinke gehalten, ist zum Schlüsselloch und hab mir das ganze Wasser ins Gesicht gespuckt. Ne?
Als Lehrer?
Als Lehrer, ja. Dann war so mein Stand, mein Status in der Klasse definiert so, ne? Das ist der so angespuckt wird im Prinzip, ne? Und in der nächsten Sekunde, boom, bist du in der Hölle. Weil er kommt blau und tot quasi auf die Welt. Von einer Sekunde auf die nächste. Von siebter Himmel in die Hölle. Und diesen Fall, das ist das Schlimmste. Das kannst du zwei, dreimal im Leben, glaube ich, ertragen. Aber dann bist du selber platt. Also dann war er plötzlich eine Woche später leblos im Kindersitz, ne? Ich am Rasen, ich habe dann mit dem Notarzt an der Tankstelle Wiederbelebung gemacht. Ne?
Er am Telefon und du hast seine Anweisungen befolgt.
Ja.
Mein heutiger Gast ist Dr. Bion Katilatu. In den sozialen Medien ist er bekannt als Bion und sehr auffällig, denn er spricht über Motivation, über Glück und Erfolg und Zufriedenheit im Leben. Mit mehreren Millionen Abonnenten begeistert er seit über 10 Jahren die sozialen Medien. Bühnen war schon im TV zu sehen und viele, viele tolle Momente, die er mit seinen Mitmenschen teilt. Aber sein Leben ist nicht nur geprägt durch tolle Momente, sondern auch durch viele, viele herbe Rückschläge auf privater und geschäftlicher Natur. Der junge Mann aus Hagen, der die Welt bereist, hat sehr, sehr viel in 1,5 Stunden erzählt. Wirklich spannende Dinge, wo oftmals das Wort gefallen ist. Sowas habe ich jetzt noch nie erzählt in der Öffentlichkeit. Ich kann dir nur eins sagen, es wird spannend. Und du wirst vieles sehen von einem Motivationscoach, der gar nicht so motiviert war oftmals im Leben, aber trotzdem es geschafft hat, immer seinem Weg treu zu bleiben. Und das war eine ganz besondere Folge, deswegen bleib dran. Und wenn du Bock drauf hast, dass wir weitere tolle Gäste wie Bion einladen, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du uns auf YouTube folgst, Spotify und allen anderen Kanälen, likes, teilst, kommentierst, einfach, dass wir weiter wachsen und mehr geile Gäste Lust haben, sich bei mir auf die Couch zu setzen. Ich sag schon mal, Dankeschön. Bion.
Wie geht's dir, Tommy? Alles gut?
Mir geht's bestens, ja. Wie geht's dir, nachdem du gestern über 1700 Menschen über Stunden hinweg über das Leben, die schönen Momente, die nicht so schönen Momente, was das Leben so alles ausmacht, in Stuttgart beglückt hast? Also, das ist ja nicht das erste Mal. Wenn ich so deinen Tourplan sehe, über das ganze Jahr hinweg, bist du ja gefühlt von Januar bis Dezember viel unterwegs in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, habe ich vorhin gehört.
Luxemburg, Liechtenstein, Belgien.
Luxemburg, Liechtenstein, Belgien.
Italien.
Italien.
Wo noch?
Der Junge.
Namibia.
Überall. Der Junge mit indischen Wurzeln aus Hagen.
Ja.
Aus Hagen in die ganze Welt hinaus. Und was ich noch viel witziger finde und vielleicht auch interessant für die meisten Menschen da draußen ist, du kommst ja aus einer ganz anderen Ecke. Du hast ja Ingenieurswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften studiert,
genau,
promoviert,
ja, ja,
und hast dann irgendwie gesagt, nee,
das ist es nicht,
ich nehme einfach den anderen Weg. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass deine indischen Eltern extrem begeistert waren von deiner Entscheidung.
Absolut, ja. Die feiern immer noch eine Party. Die feiern immer noch, ja.
Aber
auf dem Elefanten.
Aber vielleicht, ja, auf einem Elefanten, genau. Ja. Den hast du ja gestern auch in deiner Show erwähnt.
Ja.
Aber das ist extrem witzig, weil ich sehe da so ein bisschen Zusammenhänge auch so zu meiner Jugend und meinem Weg, der ja unorthodox war, und deiner ja auch extrem unorthodox ist, wenn man mal herguckt, wo du herkommst, man wahrscheinlich denken würde, aufgrund deiner Herkunft und deines Umfeldes hättest du ja eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen müssen.
Ja.
Aber du stehst ganz woanders. Du hast auch einen Doktortitel, Dr. Bion Katilatu.
Ach, da freut sich mein Papa jetzt, ja? Ja. Wirklich. Jetzt wird er das Video liken.
Jetzt
wird er liken.
Wo ich gesagt,
Doktor. Oh, also, Doktor. Ja. Also, das ist wirklich, ich glaube, uns verbindet ja auch sehr, sehr viel, ne? Also, muss man echt sagen, wir haben ja damals schon vor 10 Jahren oder so, über 10 Jahren, 11 ja. Jahren oder so, haben wir zusammen die Facebook Lives gemacht und sowas, ne?
Ja, total witzig.
Also, wir haben immer schon gespürt, so ähnlicher Weg, ne? Also, jetzt nicht nur kulturell oder, ne, Migrationshintergrund. Auch so viel erlebt, viele Auf und Abs, ne, im Leben gehabt. Ne?
Absolut.
Und bei mir war es so, dass wirklich nach dem Abitur mein Vater zu mir gesagt hat, so, was willst du werden? Arzt oder Ingenieur? Ne? So hat er mich gefragt, Arzt oder Ingenieur? Und ich, als gerade 18 geworden, ne, ich dachte mir so, okay, der wird schon wissen. Ne? Ich so, ja gut, dann Ingenieur halt. Er so, oh gut, ja, gute Idee. Ja, und hat er mir echt, er hat einen Studienführer, gibt's ja diese dicken Bücher mit Studiengängen.
Fantastisch.
Hat er schon vorbereitet, weißt du, was er gemacht hat?
Beide Studiengänge.
Er hat alle Ingenieursberufe mit Textmarker markiert schon. Also okay, und welcher Ingenieur? Also er wollte direkt Butter bei den Fischen. Er wollte direkt finalisieren, so, ne? Und dann ist so, ja, dann Wirtschaftsingenieur. Ne? Und dann auch so die Glaubenssätze gehabt von meinen Eltern.
Ja.
Weil mein Vater, ich meinte dann so nach dem ersten Semester, boah, Papa, macht gar keinen Spaß. Ne? Was mache ich hier, ne? Und mein Papa so, das ist normal. Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ne? Und ich dachte mir so, okay, hat er wieder recht, ne? Wahrscheinlich. Also Leben ist Wochenende, Leben ist nach Feierabend, Leben ist so und so. Und dann war ich bei VW in Wolfsburg. Ach. Und da habe ich gedacht so, nee. Ne? Da habe ich richtig nachgedacht, weil ich war zum ersten Mal alleine, irgendwie weit weg. Und bin traurig schlafen gegangen, völlig unmotiviert aufgestanden. Hab dann die anderen gesehen, wie sie so brennen für Autos und so. Und ich so, du kannst doch nicht glücklich oder erfolgreich werden, wenn du dich da so auffällst. Also musst du irgendwas anderes machen. Ne? Da hat mein Professor angerufen, Schicksal, ne? Mein Lieblingsprofessor aus Dortmunder Zeiten, also aus der Uni Dortmund, und meinte, ja, möchtest du nicht promovieren bei mir? Und er war so witzig, er war so ein cooler Typ, ja. Professor Peter Witt. Und ich so, das ist ein Zeichen. Ich so, ja, ich promoviere. Ich so, egal welches Thema, hol mich hier raus, ne? Und dann war ich an der Uni Wuppertal mit ihm, hab da promoviert. Da ging es auch um Wirtschaftswissenschaften, aber um den Bereich so Motivationspsychologie auf Kunden, auf Mitarbeiter bezogen. Das heißt also, wie motivierst du Kunden, wie motivierst du Mitarbeiter, wie bindest du Kunden, wie machst du sie zufrieden? Und diese Modelle gefielen mir schon ganz gut, ja. Und irgendwann, wie es so ist, ja, war die Stimme so in mir voll laut und hat gesagt, du musst was machen, was du wirklich liebst. Und ich liebe Menschen, ich liebe es, Menschen zu motivieren, happy zu machen. Ja, das ist so mein Naturell. So war ich immer schon. Auch als Kind irgendwie war ich Kapitän beim Fußball oder irgendwie beim Kampfsport habe ich Leute immer gepusht und wusste natürlich nicht, was ich machen kann damit. Ne, ist jetzt keine, nichts, wo Leute sagen, boah, krasses Talent oder so. Und dann geguckt, ja, also während der Promotion, okay, kein Geld, keine Kontakte. In Hagen ist auch jetzt nicht so Silicon Valley in Deutschland, ne? Ja. Geht nicht so viel. Und da habe ich gedacht, aber okay, alle haben ein Handy in der Tasche und sind auf Social Media, Facebook, YouTube und so. Dann mach Videos, die so gut sind, die Menschen wirklich berühren, dass sie sie liken, kommentieren, weiterleiten, einfach das registrieren, dass du am Start bist. Und das war der Anfang quasi. Und habe ich angefangen.
Ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon seit 10 Jahren, du hast es gerade erwähnt. Und damals habe ich dich über Facebook gesehen. Ja, also YouTube war ich selber zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ganz so affin. Aber Facebook warst du einer der Ersten. Und du hast so auch gefühlt, warst du auch einer der Ersten, die diese Motivationsthemen, dieses Thema Leben, eine Form von, nennen wir es mal Coaching, auf die sozialen Medien gebracht hat, ja, in Form von Videos. Ne? Also, dass du schon Videos, Motivationsvideos rausgebracht hast, bevor das so in der breiten Masse angekommen ist. Mhm. Dann hast du natürlich noch ein paar andere USPs gegenüber anderen Deutschen. Du bist Inder, du siehst sehr auffällig aus. Ja, also damals habe ich ja zu dir gesagt, der indische Brad Pitt.
Ja. Wie heute nicht mehr, oder was?
Nee.
Also damals war es ja der indische Brad
Pitt. Heute
jetzt bist du so
der indische Robert De Niro.
So ändert sich Zeiten, ne?
Ja. Du bist alt geworden, Bruder.
Ja, der indische Robert De Niro. Ja.
Aber war das so der Startschuss eigentlich? Du hast ja durch den Studiengang, wo du jetzt gerade schon erwähnt hast, Motivation, Menschen, Psychologie, eintauchen in den Menschen, in das Hirn, wie wir ticken. Hast du da schon irgendwie so gemerkt oder dieses Bedürfnis oder das Gespür dafür entwickelt, so, hey, Moment mal, da ist irgendwas außerhalb von Autos, VW, Wissenschaften, Ingenieurwesen, keine Ahnung, das Thema Mensch. Mhm. War das der Moment, wo du für dich entdeckt hast, so, wo du gemerkt hast, so, oh, okay, das ist interessant. Da möchte ich mal tiefer eintauchen.
Ja, also den Moment so gab es gar nicht, sondern es war immer schon in mir drin, ne?
Schon die ganze Zeit.
Immer. Ich war so ein sehr empathischer Junge einfach, ne? Also hochempathisch, ne? Also ja, also sehr, sehr sensibel, empathisch, nachdenklich. Also auch natürlich geprägt durch Deutschland, weil ich ja auch hier so die Suche nach Heimat und so, ne? Also als Kind schon irgendwie mit Themen beschäftigt habe, mit denen man sich als Kind eigentlich nicht beschäftigen sollte. Ne? So dieses, wo gehörst du hin? Hier bist du der Inder, in Indien bist du der Deutsche, ne? Also Außenseiter, Rassismuserfahrung, alles hat dazu geführt, dass ich sehr nachdenklich wurde. Aber ich war sehr empathisch. Ich weiß noch, ich als Kind waren wir immer in Indien, immer in Sommerferien. Und wenn ich Armut gesehen habe, habe ich immer ganz krass geweint, also aus tiefstem Herzen. Ich konnte nicht Armut ertragen. Wenn ich irgendwas gesehen habe, ich habe alles getan, um da zu helfen. Ne? Ich habe meinen Eltern Geld geklaut, um das den armen Menschen zu geben. Ne? Damals, ne? Mit 8, 9 Jahren so. Ne? So habe ich so war ich einfach.
Yeah.
Das war mir wichtig, weißt du, weil ich war auch gläubig schon immer und habe einfach so immer so irgendwie dieses. Ich mochte Menschen immer gerne. Ne? Ich sehe Menschen immer als Brüder und Schwester. Und ja, ich habe nie verstanden, warum, wieso, weshalb. Habe mich noch gar nicht so gefragt, ehrlich gesagt. Dachte aber nie, dass man das auch leben kann als Beruf oder Berufung. Ne? Ich dachte, okay, das ist einfach eine Eigenschaft von mir. Ist ja wie oft im Leben. Ne? Du hast ja Stärken und Leute sagen dir krass und du denkst so, pff, ja, weiß ich nicht, ist normal. Ne? Aber so ist halt bei mir auch gewesen, wo ich dachte so, okay, irgendwann, ja, du möchtest mehr nach außen geben einfach. Ne? So, das ist das, was mich erfüllt. Ne, du hast gestern angesprochen, die Show, die Autogramme, die Umarmungen, die Gespräche. Ich bin heute erfüllt aufgewacht. Ne? Ich habe gestern Abend so gebetet, habe gesagt, hey, danke, dass ich das erleben durfte. Und heute Morgen bin ich aufgewacht voller Dankbarkeit. Ne? Auch natürlich mit ein bisschen so dem Gefühl, okay, es ist noch viel zu tun. Aber ja, es ist einfach sehr erfüllend. Ja, es ist einfach sehr, sehr erfüllend.
Wenn du sagst, du warst schon als Junge, als Kind sehr empathisch und sehr sensibel und hast für deine jungen Jahre schon sehr viel nachgedacht. Welche Nachteile bringt das denn mit sich? Ich meine, das ist auf der einen Seite schön, weil du vielleicht gewisse Dinge verstehst oder anders siehst wie die meisten Menschen da draußen. Aber ich glaube, das bringt auch viele Nachteile mit sich, vor allem in so jungen Jahren, wie du es gerade geschildert hast.
Ja. Also ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer mit Nachteilen und Vorteilen und mit Fehlern und sowas, weil
oder man wie würdest weiß, du das ne? umschreiben?
Man weiß nie, wofür es gut war. Ne? Also ich sag mal so, heute die Nachteile, die deine Kindheit hatte, sind wahrscheinlich heute deine größten Stärken. Ne? Oder da sind wahrscheinlich Dinge entstanden, die heute die Power geben. Mhm. Ne? Also ich sag mal so, dieser Struggle oder diese Gedanken, dieses nicht sich zu Hause fühlen, heute meine große Stärke. Aber in dem Moment, Leben wird vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Ne? Das war so, ja, Phrasenschwein, das ne? Ach Mist, 2 Euro ins Phrasenschwein.
Zur Erklärung an alle, die zuhören und nicht jetzt nur hören und nicht sehen sollten. Auf dem Tisch ist so ein Fisch mit einem offenen Mund. Und Bion hat schon vorhin gesagt, ist das ein Phrasenschwein? Und dann haben wir gesagt, wenn heute Glückskeks-Zitate folgen oder Phrasen gedroschen werden, dann muss jedes Mal Kleingeld rein. Und jetzt, nach 12 Minuten, kam es jetzt zum ersten Mal schon vor. Okay, ich dachte, es wird früher passieren. Nein, Spaß.
Packen wir imaginär mal
Kohle rein.
10 Euro rein, ja. Spenden wir später alles. Ich hoffe, es wird nicht, obwohl doch, dann kann es ein bisschen mehr sein. Siehst du, wenn es ein bisschen mehr wird?
So.
Dann spenden wir das. Nee, also
ja, absolut.
Aber ich
richtig.
Weiß, was du meinst natürlich. Ne? Also
heute natürlich rückwärts betrachtet, hat es deinen Charakter geformt.
Ja.
Es war Teil deines Weges. Aber natürlich als Kind war das eine ganz andere Kiste.
Als Kind war das wirklich sehr anstrengend. Ne?
Weil ich stelle mir das ja auch vor, die Masse der Kinder sind nicht empathisch und sensibel.
Ja, ja.
Und wenn du so als einer von 20 Jungs auf einmal so bist, dann stelle ich mir vor, dass die anderen 19 Jungs das nicht so geil finden.
Ja, ja.
Vielleicht.
Ja, ja. Das war wirklich so, zum Beispiel, meine Eltern sind arbeiten gegangen direkt, also sehr, sehr schnell nach der Geburt. Und die konnten mir nicht die Fragen erklären, weil sie natürlich, erste Generation in Deutschland, sie wussten das ja nicht.
Mhm.
Sie haben immer von außen gedacht, das ist schon okay, du bist doch Deutscher, ne? Du bist hier geboren, du hast einen deutschen Pass. Und die Probleme, die man hatte, haben die nicht verstanden, ne? Wie viele Leute, die einen Migrationshintergrund haben. Ne? Das heißt, die Eltern haben nicht so wirklich erlebt, was wir erlebt haben. Ne? Also meine Mama konnte sich nicht vorstellen, dass ich nicht in Diskos reingekommen bin. Die so, hä, wie, du bist doch Deutscher, ne? Die so, ja, aber, ne? Und dann bin ich dann aufgewachsen bei unserer Nachbarin. Wir waren in einem Hochhaus, ne? 50, 60 Familien. Und eine ältere Dame hat mich und meinen Bruder mit großgezogen. Meine Eltern haben uns da quasi immer hingebracht und sie hat auf uns aufgepasst. Frau Berkenhof, sie ruhe in Frieden, ja? Und weil wir es nicht verstanden haben, was gerade abgeht, haben wir angefangen, sie Mama zu nennen. Also meine Mutter war Mami und sie war Mama. Immer so Mama, Mama hat immer gebacken. Mama war richtig lieb zu uns, hat alles gemacht für uns. Ne? Waffeln, Kuchen, vorgelesen und war halt Mama, meine Mama so. Mama, sie war Mama für uns. Ne? Aber natürlich war das nicht so förderlich für dieses, okay, Mama, ne, okay, du bist anders. Und dann zum Beispiel Kindergarten, ich habe es gehasst. Ich bin immer weggelaufen. Nebenan war so ein Krankenhaus und ich bin immer unter die Krankenwagen gekrochen.
Unter die Krankheit.
Ja, und dann kamen meine Eltern, ich weiß noch ganz genau, so komm raus und so, ne. Ich bin immer abgehauen und hatte keinen einzigen Freund im Kindergarten zum Beispiel. Ich hatte keinen, also männlichen Freund, so, ne? Weil alle haben mit Autos gespielt. Ich weiß noch, ich dachte so, also jetzt im Nachhinein, ich würde so beschreiben, was machen die da? Ne? Was soll ich mit Autos spielen, so brumm, brumm, ne? Ich war so am Laufen, am Nachdenken. Wir haben das Foto gemacht im Kindergarten, alle Jungs, alle Mädels und ich. Ich habe gar keinen Kumpel gehabt, gar nicht. Nachher habe ich Leute kennengelernt und meinten so, hey, wir waren ja zusammen in der Kindergartengruppe und habe ich gesehen, stimmt, der war da auch. Aber ich war nicht, ich habe keine Connection gehabt. Ich wollte immer so für mich sein und irgendwie nachdenken. Und das ist ja quasi wie so ein Nachteil, wenn du quasi schon Außenseiter bist. Ne? In der Grundschule ging es dann weiter. Ne? Wir hatten auch da zum Beispiel auch einen Lehrer, der das so gefördert hat bei mir, ne? Also im Negativen. Ne? Der so sehr, sehr, heute würde ich sagen, rassistisch. Ich bin nicht, wirklich nicht vorschnell. Ne? Also ich bin nicht so mit der, hier, Rassismuskarte, ne? Gar nicht. Aber das war wirklich sehr auffällig. Ne? Also ich war wirklich so der Buhmann, immer draußen, immer irgendwie Strafen bekommen, immer vor die Tür stellen. Ne? Ich musste gefühlt jeden Tag vor die Tür, ne? In der Grundschule. Mhm. Ne? Und dann war mir langweilig, weil damals gab es keine Handys. Ne? Da habe ich mich mal so rumgelaufen am Schulhof, weil ich dachte, ich muss eh jetzt eine Stunde draußen sitzen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, beim nächsten Mal, du gehst raus und musst die Türklinke gedrückt halten, damit ich sehe, dass du da bist. Ne? Und dann stand ich da so 30, 40 Minuten Türklinke gehalten. Und dann habe ich natürlich durchs Schlüsselloch geguckt, weil ich wollte irgendwas mitkriegen, weil war langweilig, ne? War total langweilig. Und dann weiß ich noch, hat er einmal angefangen damit, so einen Strohhalm zu nehmen, hat einen Schluck Wasser genommen, ne? Ist zum Schlüsselloch und hat mir das ganze Wasser ins Gesicht gespuckt. Ne?
Als Lehrer.
Als Lehrer, ja. Und dann macht er die Tür auf und ich war komplett nass und hier, ne? Und meinte, jetzt kannst du reinkommen. Ne? Und dann kam ich rein und dann war ich natürlich so, dann war so meine, wie soll man sagen, auch mein Stand, mein Status in der Klasse definiert so, ne? Das ist der so angespuckt wird im Prinzip, ne? Und ja, im Nachhinein auch jetzt wiederum, sage ich auch, ey, gut, dass das passiert ist. Ja, gut, hat mich stark gemacht, aber in dem Moment natürlich sollten das Kinder nicht erleben natürlich, ne?
Nein, also ja. Ich habe gerade kurz aufatmen müssen, weil ich bin ja selber Vater von Kindern. Und ich habe das gerade im Kopf für mich durchgespielt, wenn das meinem Kind widerfahren wäre.
Ja.
Wie würde ich reagieren?
Ja, ja.
Und ich glaube, ich würde diesen Lehrer nehmen und ihn an den Ohren quer durch den Schulhof ziehen.
Ja. Ja.
Weil Lehrer, also du, wenn ich jetzt ein Elternteil bin, gebe ich mein Kind ja irgendwo in die Obhut von den Lehrern in der Zeit, wo sie in der Schule sind. Und die haben ja, man sollte ja meinen, eine pädagogische Ausbildung, genauso wie Kindergärtner, und sollten ja irgendwie weitestgehend dich bilden,
ja, ja.
Sich um dich kümmern, natürlich dich nicht erziehen, das ist die Aufgabe von Eltern, aber
Vorbild
das,
sein, ja, trotzdem,
Vorbild
ne?
sein, aber das ist absolut die unterste Schublade.
Ja, ja?
Und
ja, das war krass.
Klar, sagst du jetzt heute, es war gut, dass es passiert ist, das siehst du heute so als erwachsener Mann, aber als Kind war das alles andere als gut.
Ja, voll, voll. Aber es hat direkt Auswirkungen gehabt, ne? Ich weiß noch, damals, ich habe meinen Eltern nicht davon erzählt.
Du hast deinen Eltern nicht davon
erzählt?
Nein,
nein.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Grundschule, zweite Klasse, 7, 8 Jahre, so, ja.
Du hast deinen Eltern nicht davon erzählt. Wissen die es heute?
Also, ich habe das nie angesprochen.
Okay.
Ich habe es mal in der Show oder beim Auftritt oder Vortrag mal erzählt und die saßen im Publikum. Aber ich weiß nicht, ob sie das wirklich so registriert und haben, dass sich dessen bewusst waren, was passiert ist.
Okay.
Ja, ich habe mich geschämt damals, ne? Ich habe mich geschämt und ich wollte denen auch nicht zur Last fallen, meinen Eltern so, ne?
Krass.
Ich dachte mir so, ey, das musst du mir dir selber ausmachen. Weil du hast so viel ausgemacht mit dir schon in jungen Jahren. Bei Mama zum Beispiel, ne? All diese Dinge. Das machst du auch mit dir selbst aus, ne? Das machst du schon irgendwie. Und dann habe ich, aber dadurch hat sich sehr viel Wut aufgestaut in mir, ne? Also ich war sehr, hatte sehr viel Energie, sehr viel Wut, habe Dinge kaputt gemacht, habe immer so getreten, geboxt zu Hause, ne? Habe zu Hause immer Kampfsportfilme geguckt, ne? Also so Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, habe alles kaputt geschlagen dabei, aber es hat mir irgendwie, das war so Frustration auch in mir. Und mein Vater hat das registriert, wusste nicht, woher das kommt und hat mich mitgenommen und hat mich heimlich im Taekwondo-Club angemeldet und meinte, hier kannst du alles rauslassen, ne?
Okay.
Und das war wiederum gut, weil dann habe ich dann sozusagen sehr viel gelernt durch den Kampfsport, also zu meditieren. Taekwondo ist ja auch sehr viel Meditation. Ich habe dann sehr viel über mich kennengelernt. Ich war auch dann stark plötzlich. Ne? Plötzlich war ich der Junge in der Klasse, der kämpfen konnte. Ne? Also es hat mir auch geholfen. Ne? Dann habe ich einen schwarzen Gürtel gehabt als jüngster Schwarzgurtträger in Deutschland damals.
Ja.
Ne? Deutscher Meister war ich dann. Ne? U18-Nationalteam. Also hat mich auch das dahin gepusht, quasi dieser Frust, der in mir war. Und deswegen sage ich auch, alles hat irgendwie seinen Sinn. Aber wie gesagt, das war schon keine schöne Zeit. Also gefühlt, ich kann ja so konkret beschreiben, weil das ja noch so präsent ist. Überleg mal.
Also ich bin gerade mal belegen. Wie alt bist du heute?
Ich werde jetzt 42 dieses
Jahr. Du bist 42. Das war mit 7 und 8. Und du
Robert De Niro fast.
Genau. Du hast es aber so beschrieben, als wäre das gestern passiert.
Ich war drin. Ja, wieder gerade.
Das heißt, es war so ein prägendes Erlebnis, dass du es jetzt fast 35 Jahre später immer noch so detailliert erklären kannst, als ob es gestern passiert ist.
Ich weiß sogar noch, wie das Klassenzimmer aussieht. Ich weiß sogar, wie die Türklinke fast aussieht. Ne?
Also wirklich. Die du 30 Minuten, 40 Minuten halten musstest.
Ja, ich wusste, daneben sind nämlich, guck mal, weißt du, wie krass das ist? Ich weiß noch, neben der Tür war eine Leiste, da hingen Turnbeutel. Turnbeutel dran. Und ich habe gedacht, in dem Moment, ich kann einfach einen Turnbeutel dran hängen, dann merkt er das ja nicht. Das ist sogar noch in meinem Kopf gespeichert, mein Gedanke von damals, wie ich ihn so ein bisschen noch natzen kann. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, nee, da gibt's eine größere Strafe. Aber das war schon, klar, es ist wie bei vielen Ereignissen im Leben, ne? Je heftiger die Emotion,
desto prägender.
Umso prägender einfach. Ne? Also das war schon, ja.
Hat der Kampfsport auch dann schlussendlich dazu beigetragen, dass du aus dieser Außenseiterrolle weggetreten bist ein Stück weit? Oder weil ich habe das Gefühl, du wurdest auch so ein bisschen dann vielleicht mit anderen Augen angesehen als der junge Typ, jüngster schwarzer Gürtelträger in Deutschland, Kampfsport, auf einmal kannst du dich wehren, weil früher warst du wahrscheinlich das Sensibelchen, der empathische Typ, der nachdenkliche Typ, der sensible Typ, und auf einmal ist dieser nachdenklich sensible, empathische Typ ein Kampfsportler, der einen schwarzen Gürtel hat. Und wenn einer dir blöd kommt, dann kannst du ein paar verpassen.
Ja.
Hat sich das so ein bisschen geswitcht dann auch, so was die Wahrnehmung angeht oder deine Rolle als Außenseiter, dass du dann integrierter warst so ein bisschen in irgendwelchen Grüppchen oder mit anderen Kids?
Ja, schon. Doch, klar. Also klar, Kinder registrieren das ja, ne? Die wissen
ja eben.
Oh, guck mal, der hat das und der hat da gewonnen. Und das für Kinder natürlich noch krasser einfach, ne? Also wenn die wissen, okay, da ist jemand, der kämpfen kann und so. Das hat mir auch geholfen. Ja, ich weiß noch, da gab es auch in der Schule so ein paar Leute in der Grundschule, die haben immer so den Ton angegeben, ne? Und plötzlich gehörte ich mit dazu, den Ton anzugeben. Aber so im Positiven. Das heißt, wenn ich gesehen habe, dass die irgendwie Leute gehauen haben oder so, habe ich mich dazwischen gestellt. Wenn ich gesehen habe, dass da irgendwie was Ungerechtes war, habe ich auf einmal Lauten gemacht. Also ich wurde laut, ne? Habe gesagt, pass auf, so läuft das nicht mehr, ne? Das heißt also, ich habe das eigentlich immer zum Guten genutzt. Ne? Nicht, weil ich jetzt so ein heiliger Samariter bin oder so, ne?
Ja, aber ich hab's gefühlt. Ja, aber du hast einen gewissen Gerechtigkeitssinn gehabt.
Immer. Ich wollte immer den Leuten wirklich irgendwie helfen oder mich da. Ich habe erkannt, okay, er kann das nicht, natürlich auch geprägt durch mich selbst.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hast du dich in vielen von den Kids selber erkannt.
Ja, klar.
Dass er halt der Schwächere ist irgendwie in dem Moment und dann dich halt für den einzusetzen.
Er kann gerade nicht, also das konnte ich auch nicht damals. Also sei ich da für ihn, ne? Und meine Eltern haben mich auch immer so erzogen, natürlich, ne? Mhm. Die haben gesagt, ey, du musst. Also Respekt haben, Demut haben, Dankbarkeit, dich für andere einsetzen, ne? Du musst Gutes tun auf der Welt und so weiter. War natürlich ganz, ganz stark geprägt. Und der kleine Bion, den habe ich gesehen in anderen Menschen, den habe ich auch gestern gesehen in der Show. Ne? Also der saß auch in der ersten Reihe. Ne? Weil ich habe das getan, was er sich gewünscht hätte. Ne? Also er hätte sich gewünscht, einfach da zu sitzen und zu lauschen und was mitzunehmen. Weil damals natürlich gab es keine Gespräche, ne? Keine Podcasts, keine Shows. Und selbst wenn, hätte ich es mir nicht leisten können, ne? Da hinzugehen.
Zu dem Zeitpunkt gab es auch kein Social Media. Es gab ja nur lineares Fernsehen, Zeitung, fertig. Und da mal irgendwie eine Relevanz zu spielen, war eine Sache der Unmöglichkeit fast.
Voll. Also auch als Konsument meine ich. Ich konnte nicht. Das Einzige, was ich konnte, war, und das ist dann vielleicht doch so ein Moment, den du vorhin angesprochen hast, so ein Turning Point oder so, da habe ich dann auch in der Bücherei mein Zuhause gefunden, ne? In der Bibliothek. Weil ich dachte mir so, okay, das war D-Mark-Zeiten, ich glaube 8 Mark pro Monat, ne? So ein Monatsgeld.
Diesen Büchereiausweis.
Büchereiausweis, ja. Das war available so, ne? Das war so machbar, weil ich konnte mir jetzt keine Videokassetten kaufen oder irgendwelche Shows, so
Seminare
suchen, ne?
Ging mir genauso.
Aber 8 D-Mark ist so, okay, das kriegen wir hin, ne? 8 D-Mark Karte geholt und dann habe ich da immer Tag und Nacht, ne? Ich habe abgeschlossen das Ding mit den.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt so?
Circa? Das ging so 14, 15, 16, 17.
Abgefahren.
Und ich habe so einen Stapel mitgenommen, alles. Ne? Und ich konnte natürlich keine Ahnung. Das heißt, das Regal damals, ne, kannst ja auch sagen, ne, wir kennst ja auch, damals war das Thema einfach viel kleiner. Das heißt, Lebensfreude, Glück, war ja ein kleines Regal.
Persönlichkeitsentwicklung war früher quasi nicht existent.
Ja, genau. Und da habe ich halt nur so nach Farben gedacht. Oh, das Buch ist schön grün, ne? Oh, das Buch ist schön rot. Aber einen Tag später stand jemand neben mir, keine Ahnung, ein älterer Mann oder so, und sagt dann, würde ich dir empfehlen. Okay. Dann eine Woche später sagt eine Frau, hey, das ist voll cool. Und da habe ich so nach und nach die alten Klassiker gelesen, ne? Dale Carnegie, Joseph Murphy und so. Aber natürlich die älteren.
14, 15 hast du dir schon solche Schinken gegeben.
Ja. Und sofort gemerkt, krass, Mann, es passiert was in mir. Ich habe gemerkt, krass, es passiert was. Heftig, was möglich ist, durch Worte, die ich lese. Ja? Die Magie der Bücher ist ja auch für mich immer noch, wenn ich, also es gibt nichts vom Kosten-Nutzen-Faktor her, was an einem Buch herankommt. Ne? Also das ist ja unglaublich, das, was du für 10, 20 Euro für ein Wissen erhältst. Ne? Das ist ja gar nicht, guck mal, ich habe dein Buch gerade gesehen noch, ne? Überleg mal, was da reingeflossen ist, ne? Von deiner Erfahrung, von deinem Lebensweg, von deinen Gedanken, wie viel Tränen, wie viel Lachen, wie viel Geburten und Tode quasi, ja? Und dann sagt man hier, für 15, 20 Euro kannst du das Buch kaufen, ne? Das habe ich damals schon erkannt. Ich dachte mir so, Wahnsinn, so ein Buch, was du alles konsumieren kannst, ein Leben eines Menschen. Und das hat mir echt geholfen, ne? Und das habe ich dann wirklich, und dann muss ich sagen, guck mal, da war ich so 16, 17, so, habe ich das Wissen, was mir geholfen hat, weitergegeben. An Leute. So, ey, guck mal, so und so, guck mal, überleg mal, so und so. Und die haben, das hat denen geholfen. Und da haben die Freunde gebracht und meinten so, geh mal zu Björn, der hat immer so gute Tipps. Ne? Und da habe ich denen gesagt, ja, also ich würde so und so machen. Also vielleicht ist da schon so ein bisschen auch das nochmal geboren worden, was ich heute mache. Weil ich habe plötzlich gemerkt, wie viel Freude es bringt, auch Leuten etwas mitzugeben, was auch so eine Veränderung mit sich bringt dann. Ne?
Mit 16, 17?
Ja.
Also ich versuche mich gerade in die Situation reinzuversetzen, wenn ich 14, 15 war und ich würde mir schon echt solche Bücher durchlesen, ob ich das verstehen würde. Also ob ich das A verstehen würde oder verstanden hätte, in der Vergangenheit gedacht und das so umsetzen könnte. Und
ich glaube, du hättest es nicht verstanden, aber ich habe es
verstanden. Auf gar keinen Fall. Also
du wärst dann zu mir gekommen, kannst du mir das mal erklären.
Entschuldigung, Björn, ich muss mal nach Hagen von Stuttgart aus. Ich hätte es nicht verstanden, ohne Scheiß. Also ich, 14, 15, ich habe Scheiße im Kopf gehabt. Ne? Das war so die Zeit, da war ich Skater.
Ich auch.
Ja, ich habe geskatet zu der Zeit. Ich habe dann angefangen mit 15 in Clubs zu gehen. So, das war so mein Ding. Aber jetzt so Dale Carnegie zu lesen, ey, und dann das auch noch zu verstehen und irgendwie dich selber darin zu finden, irgendwie Motivation zu finden, anderen Leuten mit 16, 17 da was mitzugeben. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Also
ja, aber diese Motivation, weißt du, die war ja auch auf zwei Seiten geboren, ne? Auf der einen Seite weg von etwas, ne? Also weg von diesem, was man hatte in sich, das Leben so, diese Gedanken, hin zu etwas. Auch. Und beides war so krass ausgeprägt bei mir. Ich wollte endlich irgendwie Seelenfrieden, ich wollte endlich mich verstehen, das Leben verstehen und ich wollte weg von diesem, ja, von diesem Gedanken, von vielen Dingen, die mich so beschäftigt haben. Diese Motivation war so groß und es war mein einziger Ausweg im Prinzip. Also es gab nichts, was im Prinzip mir in dem Moment hätte helfen können, wie diese Bücher zum Beispiel. Ne? Und ich war auch, muss ich auch dazu sagen natürlich, ich war vorher auch falsch unterwegs, falsch abgebogen. Ne? Also mit den Jungs viel Stress gehabt, ne? Also viel auf der Straße, viele Schlägereien. Und kurz bevor ich quasi diesen Büchereiausweis geholt habe, habe ich auch Sozialstunden gemacht, ne? Also da habe ich die ganze Jugendherberge in Hagen, Hagen-Remberg, habe ich tapeziert. Also geputzt? Meine Kunst. Nee, tapeziert wirklich.
Tapeziert,
ja. Sogar die Decken. Das war krass.
Okay.
Also das war schon viel Arbeit. Und dann nach diesem Sozialstunden im Prinzip, ne, habe ich meine Eltern gesehen. Und das hat sie auch eingeprägt bei mir, weil normalerweise, wenn ich irgendwie Mist gebaut habe oder so, Eltern kennt man, warum, wieso, weshalb, Strafen oder Hausarrest oder so. Und dieses Mal kam nichts, ne? Und dann gehe ich so in das Schlafzimmer, das war nach dem Urteil quasi, dem Gerichtsurteil, und dann sehe ich meine Eltern, mein Papa rechts sitzend am Bett, meine Mutter links, und beide waren am Weinen. Und das hatte diesen Effekt. Also hätte es irgendwie eine Strafe gegeben oder ein Anschreien oder ein, ne, dann wäre das für mich so, ja, okay, ja, ne? Aber dieses Weinen hat bei mir was verändert. Weil das tat mir so weh. Gerade mein Vater habe ich nie weinen sehen. Ne?
Bis zu dem Zeitpunkt?
Nie. Zweimal weinen sehen. Da und als seine Mama, meine Oma, gestorben ist. Nie sonst, nie. Ne? Und das war so, was machst du da? Fuck. Ne? So, ey, was machst du da? Wohin? Wohin lenkst du diese Energie? Du hast so viel in dir, Mann. Du hast so eine Chance hier. Du bist in Deutschland. Ja, du hast so viel geschenkt bekommen. Was machst du hier? Was nutzt du dann? Warum nutzt du nicht das, was dir gegeben wurde? Und das war für mich so, okay. Ne? Aber natürlich dann die Frage, die man sich als Kind stellt, wie kommst du raus? Für mich, okay, 8 D-Mark Bücherei, alles klar, versuch das da. Du kannst nur gewinnen, was willst du verlieren? Außer jetzt vielleicht Zeit, die du mit dem Bücherlesen verbracht hast.
Bist du Einzelkind oder hast du noch Geschwister?
Einen Bruder habe ich noch.
Älter oder jünger?
Älter.
Älter? Und wie war er unterwegs? War er nicht so der Typ, der dich jetzt so an die Hand genommen und sagt, hey Bion, hier, keine Ahnung, du bist auf dem falschen Weg, ich bring dich mal auf den richtigen Weg. Hatte er so eine Vorbildfunktion für dich oder?
Ja, also er hat schon eine Vorbildfunktion gehabt, aber natürlich, man kennt das ja auch, wenn du mit den Jungs auf der Straße bist, da kommt keiner ran an dich. Ne? Also mein Bruder kam nicht ran an mich, meine Eltern nicht. Die Jungs und ich, uns hat viel verbunden. Mhm. Ne? Wir sind alle in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ne? Wir haben uns zu dritt einen Döner geteilt. Ne? So, das war so die Zeit. Ne? So, was hast du dabei? 1 Mark, ich habe 2 Mark. Komm, ne? Dann haben wir immer so den Döner in Alufolie einpacken lassen, ganz dick.
Und dreimal
schneiden. Ne? So, jeder war für den anderen da. Mhm. Ne? So, aber natürlich, was auch dann herrschte, war auch so dieses bei vielen Unzufriedenheit. Ne? Weil alle hatten nichts. So, ne? Und dann war so, hingst du da rum und kamst auf doofe Ideen teilweise. Da hätte mir, glaube ich, keiner raus so helfen können. Ich brauchte diesen Schlag. Ne? So, ich brauchte einmal auf die Fresse, ne? wie das Buch heißt von dir. Ich brauchte das. Ne? Mhm. Also mir wäre es auch lieber gewesen, ich hätte das irgendwie rational verstanden. So, ey, guck mal, das ist nicht gut und so, stimmt eigentlich. Aber ich brauchte einmal die weinenden Eltern, wo ich gemerkt habe, Alter, das geht nicht. Ne? Du musst was ändern. Ne? Ich wollte nicht mehr mein Leben lang tapezieren. Ich habe schon geguckt, aber es ist gut gearbeitet worden hier. Ja. Das ist immer noch der Blick für die Tapeten.
Der Tapezierer in dir, der guckt so.
Der Blick ist immer noch.
Okay.
Mein erster Blick geht immer nach oben so, ja.
Ist sauber.
Ist alles sauber, so muss man echt sagen. Also, ja.
Was ich viel faszinierender finde, ist, wie du es geschafft hast, diesen Turnaround in dir zu finden. Du wurdest ja von Menschen in deiner Jugend und in der Kindheit oftmals nicht gut behandelt. Und da daraus diese Energie zu schöpfen oder diesen Shift, dass du sagst, ich liebe Menschen. Trotzdem. Hm. Trotz dessen, was mir alles passiert und widerfahren ist, ich liebe Menschen nicht nur so, dass ich sage, ich liebe Menschen, sondern das ist ja schon jetzt seit Jahren, ich weiß jetzt, wie lange das jetzt schon her ist, dass du auf Bühnen unterwegs bist und in der Öffentlichkeit stehst, 10, 15 Jahre oder mehr?
Also Social Media kann man sagen, so 10 Jahre plus 10 minus. Jahre. Ne? Und Bühne war, erste Show war 2019, ne? Und dann kam Corona. Also richtig seit, ja, 3 Jahren so richtig, ne? 3, 4 Jahren so richtig. Hm.
Dieser Shift ist für mich krass. Hm. Von diesem, wie du eigentlich behandelt wurdest von Menschen, dann trotzdem zu sagen, hey, ich liebe Menschen so sehr, dass ich sie wie meine Brüder und Schwester sehe. Und nicht nur das, sondern deren Glück.
Ja.
Dieses Wort fällt ja sehr oft bei dir. Deren Glück ist mir wichtig.
Ja.
Wie ist das entstanden? Also wie kam dieser Mindset-Shift? Wie kam das so? Weil wenn ich das jetzt so bei vielen anderen Menschen sehen würde, die maßgeblich vielleicht schlecht behandelt wurden in irgendeiner Form als Kind, ob das jetzt die Rassismuskarte ist oder ob das einfach nur von Haus aus schlecht behandelt wurde, in der Kita, in der Schule, da passiert ja was in dir. Mhm. Und oftmals ist es so, dass da negative Energien draus entstehen, die dich dann auf dein späteres Leben auswirken. Mhm. Bei dir ging es in eine andere Richtung.
Ja, ja, ja. Also Auge um Auge und die ganze Welt ist blind, ne? Katsching. Und nein, ist ja so. Auge um Auge und die ganze Welt ist blind. Ne? Ich bin auch nicht irgendwie jetzt, ich bin ein normaler Typ einfach, ne? Ein einfacher normaler Typ. Und natürlich gab es auch so wahrscheinlich Phasen, wo man auch frustriert war oder wütend war auf sich, auf die Welt, wo man eigentlich so dieses wirklich so gegen jemanden ist. Aber ich habe das irgendwie, ich war immer mitfühlend. Ja, ich habe immer mitgefühlt. Auch heute, ja. Also um mich aus der Ruhe zu bringen, muss schon viel passieren. Also ich sehe eher so, weißt du, wenn jemand mich anschreit, ne, oder kommentiert, du kennst das, ne, Hater kommen, ja, ich fühle mit dem mit. Ich könnte nicht schreiben, guck mal du und so. Ich kann das gar nicht, weil ich denke mir so, ey, der Arme, ne, oder die Arme. Und das war schon immer so, ne. Klar, ich hatte auch dann so Gedanken damals, hier auch meinen Lehrer an den Ohren über den Schulhof zu ziehen. Aber heute, ich weiß ja, dass er verstorben ist zum Beispiel. Ich bete für ihn. Ja, ich hoffe, dass er seinen Frieden gefunden hat. Und seine Art hatte auch seinen Grund. Ne? Und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich in seinen Schuhen gelaufen wäre. So, keine Ahnung. Also ich kann das natürlich nie. Weißt du, ich habe das sehr, sehr tief in mir verankert, so dass ich einfach so mitfühle mit den Menschen einfach. Ja?
Also da muss ich dir widersprechen.
Ja.
Und zwar insofern, dass ich sage, egal was jemand erlebt haben muss in seinem Leben, das gibt dir noch lange nicht das Recht, das an anderen Menschen auszulassen. Ja. Völlig, also nee, weiß ich, was dieser Mensch erlebt Recht hat, dieser Lehrer.
Ja, 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 ja.
Aber das, du hast noch lange keinen Freifahrtschein, irgendwie das an anderen Menschen ja. auszulassen, weil ja. die können auch nichts für deinen Weg oder genau. die Schuhe, in denen du gelaufen bist.
Genau.
Du als 7-8-jähriger Junge, der ja in einer prägenden Zeit steckt, du kannst ja nichts dafür, dass du jetzt dunkelhäutig bist oder ja. keine Ahnung, was dein Problem war, ob ja. er jetzt die Rassismuskarte gezogen hat oder ob er jetzt irgendwie ein Problem mit deinem Benehmen hatte. Wenn ich mir jetzt aber anhöre, was du für ein Typ warst, dann würde ich jetzt nicht behaupten, dass du verhaltensauffällig warst,
nee.
Sondern eher
zurückhaltend, verhaltensunauffällig.
Sondern eher ja. introvertiert.
Ja.
Insofern sehe ich das anders. Er hätte wahrscheinlich eher an sich selber arbeiten müssen und vielleicht hat er auch einfach ein Stück weit seinen Beruf verfehlt als Lehrer.
Mhm.
Denn er hat ja eine pädagogische Verantwortung.
Mhm.
Nichtsdestotrotz hast du den Turnaround dann geschafft und gesagt, nein, ich lasse mich davon nicht abhalten, von meinem Weg, von meiner Berufung.
Ja.
Ich liebe Menschen. Und du hast ja dann dein Studium auch beendet. Du hast mhm. promoviert. Ja, warst ja dann hier bei VW und hast ja dann hier noch mit dem Prof geredet. Und wann war der erste Moment, wo du komplett weg von diesem Thema bist, hier mit diesem klassischen Studiengang, das, was sich dein Papa für dich gewünscht hat, der sich ja. freut über deinen Doktortitel heute, wo du sagtest, nee, ich möchte Menschen motivieren. Ich möchte Menschen erreichen. Ich habe eine Mission. Für mich mhm. missionierst du ja auch irgendwo.
Ja.
Ich habe eine Vision und die möchte ich nach draußen tragen.
Mhm. Also zum Ersten so, auf jeden Fall gebe ich dir recht. Ne? Mit dem, ich gebe niemandem aufgrund seines Weges das Recht, so zu handeln. Ne? Es geht nur um Verzeihen, weißt du? Weil ich möchte nicht mehr diese Wut in mir haben. Also ich verzeihe den Menschen, weil ich quasi Frieden haben möchte in mir.
Stimmt.
Manchmal schreibe ich Leuten, die haben mich vor Gericht gebracht. Ne? Ich schreibe denen, ich verzeihe dir, ne? Weil ich das nicht mit mir tragen möchte. Ich möchte nicht diese Last in mir haben, diese Wut, diesen Ärger. Ich möchte das nicht haben. Aber natürlich hat keiner das Recht, so zu handeln, so zu agieren. Und das ist auf keine Art und Weise zu rechtfertigen, ne? Also gar nicht, ne? Es geht eher so um diesen Prozess des Loslassens für sich selbst, ne? Das war für mich so ganz wichtig zu sagen, einfach.
Dein eigener Seelenfrieden.
Ja, mein Seelenfrieden, ne? Ich kann das Problem von ihm nicht zu meinem werden lassen, ne? So, wir haben nur diese, oh. Du guckst schon wieder auf links. Was haben wir? Dreimal, ne? 30, ne? Ja, wir spenden das. Wir machen was Gutes daraus. Und dieses Motivieren hatte ich immer schon in mir drin. Nur dann irgendwann habe ich gemerkt, durch Social Media auch, ey, du kannst wirklich was bewegen. Ne? Das war für mich so ein krasses Gefühl zu sehen, ey, das sind 1000 Leute, 1000 Fans oder so. Da habe ich gedacht, ey, 1000 Menschen. Das ist ja wie meine Schule damals.
Das ist ja fast so groß wie Hagen.
Ja, fast so groß wie Hagen. In meiner Schule waren 1000 Schüler immer, weißt du? Und ich so, ja. ey, das ist eine ganze Schule, folgt mir jetzt, ne? 1000 Follower. Wow. 100 Likes oder so. Oder ich so, boah, 100 Menschen haben das angeguckt und geliked, so, ne? Boah, 20 Kommentare. 20 Leute haben sich hingesetzt und da habe ich plötzlich gemerkt, Alter, krass, da ist ja eine Power drin, ne? Und da habe ich zum ersten Mal gespürt, mach das weiter, ne? Ich wusste einfach, das ist mein Weg, ne? Gegen alle Widerstände. Die Videos habe ich gemacht. Da habe ich promoviert und natürlich, stell dir vor, ich war Dozent an der Uni Wuppertal. 800 Studenten sitzen da. Jeder weiß, der Herr Catilato macht irgendwelche Videos jetzt. Der erklärt Menschen das Leben. Ne? Der erklärt, wie man glücklich wird. Die Professoren sind zu meinem Professor gegangen. Was macht der Catilato da? Der macht jetzt so Videos irgendwie, ja, das ist Glück und so. Ne? Und halt das mal aus. Ne? Und trotzdem, ich mach das. Das ist Hammer. Wenn ich nur einen Menschen erreiche, Hammer. Wenn ich nur eine Seele irgendwie ein bisschen retten kann, Hammer. Und unter all diesem Druck habe ich einfach damit losgelegt. Ne? Ich habe gewartet, bis mein Professor Feierabend macht, ne? Damit ich quasi mich vor seinem Bücherregal platzieren konnte für die ersten Videos so auch. Weil ich dachte, man sieht cool aus, so mit Büchern im Hintergrund und so. Ne? Das habe ich mir mal geguckt, so, okay, der macht Feierabend, habe mich hingestellt, habe dann die Videos gemacht. Und irgendwann hat er diese Videos gesehen. Und da wusste ich, okay, das geht ein bisschen rum schon mal. Ne?
Yeah.
Weil er meinte zu mir, ich habe gesehen, du hast vor meinem Bücherregal Videos gemacht. Ne? Ich so, oh ja, Entschuldigung und so. Also nee. Ist so gut, mach das doch. Also mach das hier, mach deinen Job hier, ne? Mach die Unterricht, mach die Klausuren, schreib die Doktorarbeit. Aber wenn du Zeit hast, mach das doch, wenn es dir Spaß macht. Peter Witt, ne? Professor Peter Witt. Und der ist jetzt immer noch, er war bei 5, 6 Shows schon dabei.
Nein.
Ja, und jedes Mal lasse ich ihn feiern, weil er mir damals immer gesagt hat, mach das, was du liebst.
Das war der eine Professor, der eben nicht war wie die anderen an der Uni.
Ja. Er hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hat nicht gesagt, hey Björn, das ist komisch oder hey, die lästern schon. Also mach das, ja. Und da hat mir so viel Mut gegeben, so viel Kraft gegeben. Und dann war ich so mutig, habe gesagt, pass auf, ich mache eine Motivationsveranstaltung an der Uni Wuppertal. Ne? Da habe ich den größten Hörsaal gemietet, ne? Audimax, 800 Leute. Und habe ich das WDR angerufen. Meinte so, wir machen hier Motivationsveranstaltung an der Uni Wuppertal. Ich habe die Plakate aufgehängt, ne? So. Und dachte mir so, jetzt wird's richtig geil, ne? Und dann kam das Fernsehen. Und dann haben die mich gefilmt mit einer riesen Kamera, ne? Und meinten so, ja, wann geht's los? Ich so, ja, gleich und so. Ich gucke so hinten, kein Mensch, ne? Und ich so, oh shit, ne? Und dann irgendwann geht's los. Wie viele sitzen da? 12 Leute.
In einem Saal, wo 800 reinpassen.
Ja, und 6 Freunde von mir. Ja?
Stark.
David immer dabei, ja? Seit Stunde 1, ne? Und noch 5 andere Kollegen, ne? Mit denen ich promoviert habe, Freunde von David. Ich weiß, David hat damals noch Freunde.
Also eher eine Family- und Friends-Runde.
Aber da waren nur 12 Leute. 6 Fremde quasi.
Wow.
Aber es gibt Fotos. Da stehe ich vor diesen 12 Leuten auf dem Tisch und gebe Vollgas.
Sind die Fotos irgendwo im Netz zu sehen?
Ja, also wir haben noch Fotos auf jeden Fall. Ja, ja, schicke ich dir.
Das
ja.
Muss ich einblenden, ja, wenn ja. Das ausgestrahlt wird, damit.
Das heißt, Leidenschaft war so groß. Ich dachte mir, 6 Leute, egal, Vollgas. Für die 100%. Das sind 6 Leben. Und ich hätte einer von denen sein können. Ne? Du könntest einer von denen sein, der das gerade genau braucht, dieses Wort. Mhm. Und das ist in mir drin. Ne? Das heißt, egal wann wir sind, wo wir sind, wir haben ja so einen Insider, wir sagen immer Full Beyond Experience. Das ist angelehnt an Michael Jordan. Hast du The Last Dance gesehen, die Doku über Michael Jordan?
Yeah.
Ja. Und da wurde er gefragt, ey, ihr habt geführt mit 50 Punkten, dann hast du dich verletzt, weil du so übertriebene Aktionen gemacht hast. Er so, ja. Egal, wie spät es ist, egal, wie weit wir führen, egal, wie viele Menschen da sitzen, jeder hat das Recht auf die Full Michael Jordan Experience. Und das war für mich so, ja, Mann, die Full Beyond Experience, also, ne, jetzt ohne Ego, ne, aber das heißt, gib alles, egal wann, egal wie viele Leute, gib einfach alles, was du hast.
Abgefahren. 6 Fremde, 6 Freunde, das Fernsehen ist da. Ein Saal, den du gemietet hast mit 800 Menschen Fassungsvermögen. Das war erstmal eine Klatsche in dem Moment für dich. Aber heute, 15, 20 Jahre später?
Das war schon 2016, war das? Ja, vor 10 Jahren, ja.
Heute, 10 Jahre später, also ich erinnere mich gestern an die Show in Stuttgart, 1700 Menschen.
Ja.
Und davon waren jetzt nicht 1600 Freunde.
Aber 6 Freunde waren da immer noch.
Heute,
du warst auch da.
Heute, ja, ich war dabei, mein Sohn war dabei. Heute
die
ist
6 Freunde sind geblieben.
Heute ist umgekehrt. Und das ist einer der interessanten Momente, wenn ich so Menschen wie dich hier sitzen habe und viele Zuhörer, Zuschauer sich das ansehen. Wo kommst du her und wo stehst du heute? Weil wenn ich mir als vermeintlicher Social Media Konsument dein Content ansehe, dann würde ich denken, ja, der Typ ist ja vom Glück geküsst.
Ja, ja.
Alles lief toll, ihm wurde alles in die Wiege gelegt. Bion war schon immer erfolgreich. Hm. Aber Bion hat auch schon vor 12 Menschen ein Fernsehteam eingeladen, die wahrscheinlich auch dann da standen, also, yo, Brudi, okay.
Was geht ab, ne?
Was geht ab?
Wo kommen die Leute, ne?
Wo wurde das überhaupt ausgestrahlt?
Im Nachhinein? Ja, klar, wie die Halbzeit. Ja, klar, klar. Hm.
Mit 12 Menschen?
Ja, ja, daher habe ich ja die Fotos, ne?
Wow.
Hast du einen Screenshot?
Wow.
Ja, ja,
okay.
Ja, ja.
Und du hast dich ja davon nicht abbringen lassen. Du hast gesagt, nein. Trotzdem, 6 Menschen waren da.
Alles.
Auf diese 6 Menschen kann ich aufbauen.
Ich hab's geliebt, ne?
Und hat sich das dann sukzessive von Veranstaltung zu Veranstaltung gesteigert, die Anzahl an Menschen?
Also eher exponentiell, ne? Also so wie die meisten Dinge, auch Social Media, Follower und so, immer exponentiell. Heißt also lange Zeit wenig Wachstum und dann in einer kurzen Zeit viel Wachstum. Ne? Das ist ja so, wie wenn Leute zu dir kommen und sagen, ja krass, ging ja voll schnell, ne? Ein paar Videos gemacht, ne? Aber die lange Zeit vorher, ne? Wo es wirklich wenig Wachstum ist, das sieht ja keiner. Ne? Mhm. Das will ja keiner sehen.
Die Spitze des Eisbergs, ne? Ja.
Genau, aber diese lange Zeit des kleinen Wachstums ist ja total wichtig, weil da wirst du ja, da formst du dich ja erstmal. Mhm. Ne? Und diese lange Zeit des langsamen Wachstums, die brauchst du ja auch, oder die schaffst du nur, wenn du ein klares Warum hast. Ne? Weil sonst hörst du ja auf. Ein bisschen Wachstum, ach komm ey, läuft nicht, ich verkaufe jetzt Pflanzen. Ne? Oder läuft nicht, ich mache jetzt irgendwie Fitness-Content. Oder ich mache jetzt irgendwie, es wäre ja die Versuchung da, einfach zu wechseln. Mhm. Weil du hast ja die Grundprinzipien verstanden. Wir können ja switchen. Wir haben ja jetzt eine Kamera, wir wissen, wann wir posten, wie wir aufnehmen, wir haben Lichter, wir wissen, wie der Algorithmus so ein bisschen funktioniert. Theoretisch können wir jetzt wechseln einfach, ne, auf das, was uns schnelleres Wachstum bereiten würde. Aber das Warum war immer klar. Ich habe es geliebt. Und ich weiß noch, Gestern war Cenk zum Beispiel auch im Publikum. Mit dem habe ich promoviert. Der saß mir gegenüber, ja, in Wuppertal. Der ist nach zum Mercedes hier nach Sindelfingen gewechselt.
Ach, krass.
War er gestern auch da. Und Cenk saß mir gegenüber. Und mit Cenk habe ich viel geübt. Weil hinter mir war eine Whiteboard. Und immer, wenn ich eine Idee hatte, habe ich ihm gesagt, Cenk, guck mal. Und habe ich ihm erklärt. Hier, das ist das Modell und so und das ist wichtig. Und habe ich gesehen an seiner Reaktion, ist es gut oder schlecht. Also er war quasi mein Versuchskaninchen.
Ja, ja, ja.
Und er hat irgendwann gesagt, nach 2 Jahren, ey Bro, da passiert ja nicht viel. Du kriegst ja kaum Follower. Ne? So, willst du nicht aufhören? Er hat das zu mir gesagt. Und da habe ich zu ihm gesagt, das hat er bis heute nicht vergessen, Cenk, guck mal Bro, 99,99% der Menschen, die würden jetzt aufhören, weil nichts passiert scheinbar. Aber ich bin einer von denen, die wir weitermachen. Weil ich das liebe, weil ich glaube daran. Das ist dieses Glauben, bevor man sieht, ne? Also dieses Gießen. Also ich mache einfach. Ich weiß, da wird schon was passieren. Du siehst ja auch nicht irgendwie, weißt du, unter der Erde ist da was, ist da nichts. Und ich bin so ein Typ, ich mache einfach. Also ich habe das Vertrauen, ja, ins Leben, in mich, in Gott. Und ich weiß, irgendwas passiert, ne? Und das Warum hätte sich nie geändert. Also zum Beispiel, ich wäre jetzt ein super glücklicher Sozialarbeiter in Hagen geworden. Das weiß ich, ja? Also das Warum wäre gleich geblieben. Oder ich hätte einen Jugendclub gegründet oder hätte mich da irgendwie für die Kids engagiert. Mhm. Also das Warum, mein Warum wäre gleich geblieben. Ne? Es muss nicht Show und Bücher und dies und das, muss gar nicht. Ne? Also in dem Feld, klar, aber der Frame, also den Rahmen kannst du verändern. Nur das Warum, das wäre immer gleich geblieben, immer.
Jetzt hast du vor roundabout 10 Minuten eine hochinteressante Sache angesprochen, die mich interessiert. Wie die Gegenseite darauf reagiert hat. Du hast gesagt, du hast Menschen, die dich sogar vor Gericht gebracht haben, geschrieben, du verzeihst ihnen. Wie haben diese Menschen darauf reagiert? Also ich meine, die haben dich ja bestimmt, keine Ahnung, ob ich jetzt schlechte Absichten sagen soll dazu, aber die haben dich ja vor Gericht zerren wollen. Und dann gab es wahrscheinlich Konfliktsituationen zwischen dir und diesen Personen und du sagst denen irgendwann, ich verzeih dir. Jetzt würde mich mal interessieren, wie haben diese besagten Personen darauf reagiert? Oder gab es überhaupt eine Reaktion?
Genau, ich wollte gerade sagen, also ein paar Leute, also es war jetzt nicht nur Gerichtsfälle, ne? Es war auch so, wo man enttäuscht wurde oder wo irgendwas Schlimmes oder was nicht Schönes passiert ist. Einige haben gar nicht reagiert. Also da weiß ich nicht, wie die Reaktion war. Einige haben positiv reagiert. Die haben dann auch ihr Herz ausgeschüttet. Und einige haben gedacht, ich will sie verarschen, ne? So, als Provokation quasi.
Ja.
Ist ja so, weißt du, einer fuckt dich ab und du sagst so, ich verzeih dir. Ne? Dann werden die ja wieder getriggert, weißt du, weil sie sehen ja das, was sie fühlen. Du bist ja Projektionsfläche. Mhm. Und wenn die haben ja diese Wut noch in sich vielleicht und denken so, was ist los, was denkt er jetzt? Er kann mir verzeihen, ist er besser als ich oder so? Ne? Wer ist er, dass er mir verzeihen kann? Auch das gab es als Reaktion. Mhm. Aber meine Aktion war nur wichtig. Mir war die Reaktion egal. Also wirklich. Also zum Beispiel, es gibt Leute, die haben nicht geantwortet. Ich gucke jetzt nicht, haben die geantwortet, gelesen? Das interessiert mich nicht. Ich wollte es loswerden einfach. Die Botschaft senden. Und natürlich, du reagierst so, wie du bist. Ne? Und die Leute, die auch teilweise, es gab ja auch Dinge, die geklärt werden mussten nach Jahren. Ne? 3, 4, 5 Jahren. Und die haben ja auch eine Entwicklung genommen, teilweise. Ne? Das heißt, vielleicht waren sie auch jetzt ein bisschen weiter oder haben nachgedacht oder reflektiert und haben dementsprechend anders geantwortet. Ne? Also für mich war einfach nur dieses weg, ne? Ohne zu sagen, so jetzt, ohne zu urteilen. Ich war kein Richter, ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, so, ich war im Recht oder so. Darum ging es gar nicht. Es ging einfach nur darum, so, ey, ich wünsche dir alles Gute, ja? Ich wünsche dir alles Gute, so, und alles Gute. Muss nicht reagieren, muss nicht antworten. Alles Liebe.
Ich glaube, was du meinst, ist wirklich, also für dich selber, weil ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja jetzt, du bist ja jetzt einige Jahre länger dabei in der Öffentlichkeit stehend als ich. Aber du hast ja nicht nur Freunde in der Zeit gewonnen, genauso wie ich. Ich musste auch lernen, das hat einen Preis, den du bezahlst, in der Öffentlichkeit zu stehen. Die eine Seite schön, bei der anderen Seite lernst du, um es mal diplomatisch auszudrücken.
10er, warm. Manchmal gewinnst du, manchmal lernst du.
Manchmal gewinnst du, manchmal lernst du.
Ja.
Nein, aber ich kann das zu 100% nachvollziehen. Und es gibt, also nicht nur jetzt diese Zeit, wo man in der Öffentlichkeit steht, auch viel, viel früher im Leben, sei es dein Lehrer, der dich geprägt hat, dass du den Menschen verzeihst, nicht um deren Willen, wie die drauf reagieren, ob die es annehmen oder nicht, aber für dich selber einen Cut zu machen, abzuschließen, weil es begleitet dich ja immer wieder. Ich kenne es ja auch von mir. Ich habe auch prägende Erlebnisse als Kind, Jugendlicher, später im Alter gehabt, jetzt auch. Die sind jeden Tag bei dir. Die nimmst du ja jeden Tag mit und dein Rucksack wird immer schwerer.
Genau.
Und irgendwann musst du dann halt auch sagen, so, hey, pass auf, mir egal, ob du das jetzt annimmst oder nicht, ich will einfach sagen, hey, pass auf, ich verzeih dir, ich schließe Frieden damit, fertig. Wir müssen uns auch gar nicht darüber unterhalten, es soll auch keine Diskussion entstehen.
Nein, gar nicht.
Sondern ich für mich will einfach fein sein, ja. Kopf frei, Strich drunter, fertig und das Leben geht weiter.
Voll, es ist eine Befreiung halt, ne? Es ist Freiheit, ne?
Jetzt haben wir auch eine Sache, die wir teilen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Du hast ja auch medialen Druck erfahren die letzten Jahre. Und das sind so die nicht schönen Seiten, glaube ich, die ich auch erfahren musste, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe. Und jetzt kommst du ja von der Straße. Du hast ja früher gesagt, du bist ja ein Street-Kid gewesen, ne? Und hast schon als Kind auch nicht so schöne Seiten erlebt. Aber wie gehst du mit sowas um? Ich meine, deine Message nach draußen ist ja eigentlich nicht angreifbar. Also in meiner Wahrnehmung.
Klar, du kannst natürlich alles angreifen, ne? Also ich meine,
wenn du willst.
Du kannst alles angreifen. Ne? Du kannst ja auch irgendwie. Es gibt Menschen, die sagen, was bringt denn dieses positive Denken, ja? Mhm. Es gibt Menschen, die unterstellen dir, dass du das einfach nur als Business nutzt, ja? Also das, was du fühlst, siehst du in den Menschen, ja? Aber im Prinzip, ey, ist es eigentlich das Natürlichste, eigentlich ein großer gemeinsamer Nenner, den ich quasi auch da nach außen bringe, ne? Klar.
Aber was ist so schlimm daran, ein Geschäft draus zu machen, in dem du Sinn stiftest? Also ich meine, viele Menschen betreiben ja auch ein Geschäft da draußen, wo sie keinen Mehrwert liefern und keinen Sinn stiften.
Also ich finde das ja auch super wichtig, ne, dass man im Prinzip, dass du wächst, dass du größer wirst, um noch mehr bewirken zu können. Ja, das ist allein deswegen würde ich schon jedem das gönnen. Und im Prinzip, du kreierst einen Mehrwert. Ja? Mhm. Und Menschen tauschen ihren Wert gegen deinen Wert. Mhm. Das ist das älteste Geschäft. Ne? Also du kommst Reis gegen Kartoffeln, ne? Zucchini gegen Möhren, ne? Und heute tauschst du jetzt einfach Aufmerksamkeit, Zeit, Energie, Geld gegen Dienstleistung oder einen Wert. Das heißt, ich konzentriere mich nur auf meinen Wert und wie kann ich den erhöhen? Wie kann ich besser performen? Wie kann ich mich besser vorbereiten? Wie kann ich mehr aus dem Herzen sprechen? Wie kann ich noch wichtigere Botschaften? Also ich konzentriere mich nur auf meinen Wert. Mhm. Der Rest, das ist natürliche Auslese. Ja, du kannst keinen zwingen, zur Show zu kommen oder ein Buch zu kaufen. Mhm. Das ist einfach, die Menschen spüren, der Wert ist so hoch, ich nehme meinen Wert und tausche den. Das ist das Normalste der Welt. Ne? Also darauf konzentriere ich mich gar nicht. Und angreifbar, ich glaube auch gerade jetzt, also ich liebe Deutschland, ne? Das ist mein Heimatland. Ne? Ich bin hier geboren, ich bin so dankbar, dass meine Mama mit 17 hier hingekommen ist. Aber ich glaube natürlich auch, es gibt Länder, da wird das ganze Thema anders gesehen, ne? Also wo vielleicht weniger Ego herrscht oder so, da wird man nicht direkt so als, oh, du sprichst ja an Medien oder so, ne? Da gibt's ja auch, oh, der Dings, der Guru und der das und der dies, ne? Das gäb's da gar nicht, ne? Als wir in Namibia waren oder so, da sagen die geil, die Medien sagen geil, dass du über sowas sprichst, ne? Gerade in der heutigen Zeit mega, dass du dich dem Glück widmest, die Menschen brauchen das voll und richtig cool in Indien, ne? Wenn du da hingehst, die verehren dich nicht als Person, also nicht als jetzt wieder nicht ego getrieben, sondern einfach, weil sie sagen, geil, was du machst, finde ich mega. Ne? Männer, Frauen, egal, die sagen, geil, wir pushen das. Und natürlich hier hast du oftmals so diesen, braucht man das, weiß man das, woher weiß der das? Also es ist natürlich sehr skeptisch hier schon, ne? So ein skeptisches Land, sag ich mal. Ne?
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel, also mich interessiert wie jemand wie du, damit umgegangen ist. Also ich habe ja auch eine schwere mediale Phase hinter mir so gehabt und ich habe für mich lernen müssen, damit umzugehen. Jetzt bist du ja jemand vom Typ, du hast ja vorhin auch gesagt, es muss viel passieren, um dich aus der Ruhe zu bringen.
Ja.
Hat es irgendjemand geschafft, dich aus der Ruhe zu bringen in der Zeit, wo irgendwie die Medien sich auf dich eingeschossen haben oder hast du trotzdem diese Ruhe, die du in dir hast, immer bewahrt und gesagt, es wird sich schon alles irgendwie von selbst lösen? Ja.
Ja.
Oder hat dich das schon so ein bisschen bewegt, berührt, traurig gemacht vielleicht auch oder enttäuscht? Also ich habe zum Beispiel Enttäuschung auch erfahren. Ja. Ich dachte so, hey fuck, ich habe 100 Sachen richtig gemacht und gefühlt eine Sache falsch und ich werde an dieser einen Sache bemessen und die 100 Dinge, die ich vorher richtig getan habe, wurden vergessen.
Das ist natürlich oft so, ne? Dass natürlich Leute sich immer auf diesen einen Punkt irgendwie konzentrieren oder so. Und es wäre ja auch unmenschlich, wenn man gar keine Emotionen hätte. Ne? Das ist ja auch so ein Wechselbad der Gefühle, ne? An einem Tag bist du vielleicht ein bisschen nachdenklich, dann bist du enttäuscht, dann bist du traurig, dann ein bisschen sauer oder so. Aber ich kann dir mal sagen, so ein guter Indikator, wie es dir geht, ist der Schlaf, ne? Finde ich, ne? Mhm. Wenn du gut schläfst, heißt das, du bist gut mit dir selbst, ne? Mhm. Du bist im Reinen mit dir. Und ich habe immer geschlafen wie ein Baby. Ich habe immer geschlafen wie ein Baby. Es gab keine unruhige Nacht oder irgendwie. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich habe abends gebetet und morgens, für mich war sehr wichtig mein Fokus. Ne? Mhm. Ich habe gesagt, pass auf, jeden Morgen, ich stehe auf, was sind deine Hausaufgaben? Konzentriere dich darauf. Also verschwende jetzt keine Zeit, um irgendwie da denken, gucken, machen, lesen. Macht keinen Sinn. Ne? Viel mehr Sinn stiften tust du, wenn du das machst, was du kannst. Hausaufgaben. Was sind deine Hausaufgaben? Ja, komm heute hier hin, hab ein gutes Gespräch, lies das Buch, da machst du was. Und dieser Fokus war sehr, sehr entscheidend. Und ich glaube auch,
dich nicht ablenken zu lassen durch irgendwelche Themen, die an dich rantreten, die vermeintlich negativ sind, du hast trotzdem deinen Fokus, ich sehe es ja. Ich meine, ich kenne dich jetzt schon seit 10 Jahren, von damals, wo du angefangen hast mit Social Media bis jetzt. Und ich habe so gefühlt immer alles so von der Seitenlinie beobachtet, was so bei dir passiert ist. Und du hast dich in meiner Wahrnehmung zu keinem Augenblick irgendwie von deinem Weg abbringen lassen.
Nee. Kann man auch nicht. Also man kann mich jetzt nicht von meinem Weg abbringen lassen. Abbringen meine ich. Das geht gar nicht. Ne? Also ich habe zu viel erlebt. Ne? Ich habe ja auch ganz andere Sachen noch erlebt. Ne? Also familiär, gesundheitlich, Selbstmorde und so. Also wirklich ganz krasse Sachen. Ne? Plus die Geburt von meinem Sohn. Ne?
Wie alt ist der jetzt mittlerweile?
Er ist 4.
Ne? Ach, fast wie mein Kleiner.
Und das war wirklich die Hölle. Ne? Also quasi, wo er tot auf die Welt kam, ne? Und als medizinisches Wunder überlebt hat. Ne? Also der hat erst nach 10, 15 Minuten einen Herzschlag konnte reanimiert werden quasi. Ne? Einen Tag lang keine Gehirnfrequenz. Ne? Also der schlimmste Fall auf der Intensivstation. Der allerschlimmste Fall.
Dort in diesem Krankenhaus, wo er auf die Welt gekommen ist.
Allerschlimmste Fall. Konnte nicht atmen, nicht essen, nichts. Musste gekühlt werden quasi. Das ist wie so ein Reset für Babys. Und allein, dass er lange keinen Herzschlag hatte, war schon so, okay, kein Sauerstoff, Gehirn ist schon kaputt. Ne? Also viele Teile des Gehirns sind kaputt. Keine Gehirnfrequenz, also war so wirklich, der Neurologe meinte, der hat kein Gehirn. Ne? So. Und dann irgendwann, nächsten Tag, das Gehirn fängt langsam an zu arbeiten. Ne? So, Herzschlag war da. Und dann nach 3, 4 Tagen versucht, die Atmung selber machen zu lassen. Und so weiter. 5, 6 Wochen auf Intensivstation. Ne? Und das ist natürlich der schlimmste Fall, weil in dem Moment, wo er geboren wird, bist du ja im 7. Himmel. Ne? Du siehst den Kopf, ne? Und ich weiß noch, die Hebamme, die Ärztin, weiß ich gar nicht, hat gesagt, oh, viele Haare, ne? Und in der nächsten Sekunde, boom, bist du in der Hölle. Weil er kommt blau und tot quasi auf die Welt. Von einer Sekunde auf die nächste. Von 7. Himmel in die Hölle. Und diesen Fall, das ist das Schlimmste. Das kannst du 2, 3 Mal im Leben, glaube ich, ertragen, aber dann bist du selber platt. Ne? Und das war der allerschlimmste Fall. Weil von null stürzen ist schon hart. Ne? Aber von 7. Himmel runter ist der größte Fall im Prinzip. Und da habe ich dann wirklich jeden Tag gebetet, geweint, nicht geschlafen, gemacht, getan. Und er ist quasi, obwohl er diese ganzen Probleme hatte, ne, also offensichtlich diese sogenannten White Spots im Gehirn, das ist so, wo Sauerstoff fehlt, man konnte direkt erörtern, oh, Motorikzentrum, White Spot, ne? Sprachzentrum, White Spot. Und dann natürlich gesagt, oh, wahrscheinlich, wenn er überlebt, wird er nicht sprechen können, nicht laufen können, ne? Also Pfleger, schwerer Pflegefall, ja? War so quasi so dann auch irgendwann die Diagnose. Und heute hat er nichts, ne?
Nichts.
Ne? Ist aktiv, lustig, er tanzt immer, er macht einen Moonwalk von Michael Jackson, er spricht super, ne? Also, und ich kriege Nachrichten von den Frauen, die damals auf der Intensivstation waren, ne? Mit nicht so schweren Fällen, mit ihren Babys, ne? Und die haben alle Konsequenzen noch. Ne? Ich habe auch letztens gesehen, eine Frau, die ich dort kennengelernt habe, eine Mama, hat mir ihr Baby geschickt, auch mit 4 Jahren halt jetzt, ne? Ist auch behindert, ne? Kann nicht sprechen, gibt nur so irgendwie Anweisungen an andere Frau. Und da weiß ich, was das für ein Glück war, ne? Dass er das quasi so, dass er da so rausgekommen ist. Was ich sagen will, ist natürlich, was soll mir passieren? Verstehst du? Also was soll jetzt passieren? Nimm einen Arm, mach das. Es interessiert mich nicht. Ne? Mich kann nichts umstürzen. Das ist so wirklich, diese Zeit hat mich so hart geprägt einfach. Mit der Kindheit, mit den Dingen, die ich erlebt habe. Das ist einfach eine Stärke, die gewachsen ist. So diese Dankbarkeit, ne? So, das ist einfach unbeschreiblich. Mich kann nichts mehr. Ne? Und dann waren wir auch draußen aus dem Krankenhaus. Eine Woche später Anfänge des plötzlichen Kindstodes. Ne? Also dann war er plötzlich eine Woche später leblos im Kindersitz. Ne? Ich am Rasen. Ja, ich habe dann mit dem Notarzt an der Tankstelle Wiederbelebung gemacht.
Ne? Er am Telefon und du hast seine Anweisungen befolgt.
Ja. Ne? Das war eine Woche später, nach 6 Wochen, wo ich schon auf der Intensivstation war. Ne? Und ja, das war halt so, deswegen, wenn mich Leute fragen, hey, wie gehst du damit oder wie machst du das? Für mich, Referenzwert ist das. Ne? So, und dann sag ich, ja, okay. Ne? Mhm. Schneid mein Bein ab. Ja, komm, ich hüpfe weiter mit einem Bein, ist mir wurscht. Es ist wirklich so, ne? Das prägt dich halt. Ne? Das ist mein Referenzpunkt. Ne? Und seitdem ist es halt wirklich. Und überleg mal, wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, auf mein Warum und so. Jeden Samstag gibt es meinen Podcast, ja? Schokolade für die Seele. Jeden Samstag kam David mit dem Transporter zum Intensivstation. Hat hinten schon Mikro aufgebaut.
Trotzdem weiter durchgezogen.
Ja. Und samstags kam ich raus, so völlig fertig, so. Ne? Ich habe ja damals kein Video gemacht und so. Hab mich dann hingesetzt, hab die Podcast-Folge aufgenommen, aber nicht über mich gesprochen. Ich habe gedacht, was können wir den Leuten mitgeben heute? Okay, hab das gemacht und bin wieder rein, so intensiv. Weil mir so wichtig war, ne, das weiterzumachen. Ne? Also, da ist sehr viel passiert. Ne? Da waren übrigens auch, vor der Intensivstation waren auch übrigens Hühner. Deswegen habe ich Hühner geholt jetzt. Weil Hühner haben mir viel Kraft gegeben. Das war so meine Oase. Da waren so Hühner, da sind extra so ein kleiner Park so mäßig, ne, Krankenhauspark mit Hühnern und dann stehst du quasi vor den Hühnern und das ist so ein Highlight des Tages, einfach die anzugucken, ne, wie die so picken und so da so gegenwärtig sind. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich dann entschieden habe, ich muss Hühner haben. Und deswegen habe ich jetzt 13 Hühner,
ne? Du hast 13 Hühner zu Hause?
Ja, also 12 und einen Hahn, Thomas. Tommy könnte ich ihn nennen eigentlich. Aber der hieß schon vorher Thomas. Das war nicht meine Idee. Okay. Also der wurde gemobbt. Die sind alle gerettet.
Der wurde gemobbt. Woher weiß ein Hahn, dass er gemobbt wird?
Ja, das ist so ein Haubenhahn, der kann nicht so gut sehen.
Okay.
Und andere, die haben ihn gepickt.
Ah, okay.
Also Hühner untereinander, Katastrophe, ne? Also das ist nur Rangordnung, Kämpfe und so weiter. Ne?
Abgefahren.
Kannibalismus. Also wenn die zum Beispiel so keine Federn haben, die anderen Hühner waren ja aus der Rettung, das heißt aus der Legebatterie, die haben keine Federn. Und wenn du dann so ein bisschen Haut siehst, dann, du bist totgepickt. Du musst dann mit einer Farbe draufsprühen, dass die anderen Hühner nicht erkennen, dieses Fleisch.
Krass.
Weil sonst gehen die direkt drauf. Direkt das Schwächste wird gesucht und bababam. Ne? Also was ich sagen will, ne, ist also hat extrem viel geprägt, extrem viel verändert. Und deswegen auch als Antwort natürlich auch auf deine Fragen, mein Referenzwert ist ein ganz anderer.
Ja, also ich glaube, selbst wenn die Medien sich über mir zusammenscheißen würden, wenn ich jetzt sowas erlebt hätte, wie in deinem Fall mit deinem Sohn und dein Fleisch und Blut, wären mir ja nicht alles scheißegal.
Das ist es, ja.
Ja, also,
das ist die Lösung. Ja.
Du hast vorher noch Selbstmorde angeführt. Also
Freunde, ja.
Freunde von dir, die sich auch das Leben genommen haben.
Ja, auch das Leben genommen haben, ja.
Also nahestehende Freunde zu dir. Nahestehende
Freunde, ja. Auch in der Familie, also ich habe eine große Familie, auch da, ne, gab es auch Selbstmordversuche und so weiter. Also sehr viel erlebt, ne? Sehr viel, sehr, sehr viel. Sehr viel, was mich sehr hart geprägt hat. Ich bin wirklich zum Glück auch sehr, sehr gläubig, immer schon gewesen, ne? Weil ich glaube, sonst hätte mich das alles auch zerrissen, ne? So dieses, wenn ich nicht zum Beispiel diesen Glauben hätte, dass es nach dem Tod etwas gibt, hätten mich diese Dinge sehr ganz anders getroffen natürlich, ne? Als jetzt so, wo ich immer noch spreche mit den Menschen, wo ich im Gebet bin und eine Verbindung habe zu denen. Das war schon auch sehr wichtig, glaube ich, für mich. Ne?
Würde ich dir niemals ansehen heute. Also, wenn ich jetzt überlege, was das ja mit dir gemacht haben musst. Gestern auf der Bühne, du ziehst dein Ding durch, du performst auch so, wie du jetzt hier sitzt. Du erzählst das mit so einer Ruhe und Gelassenheit.
Ja.
Also ich habe mich nur schon reingefühlt in deiner Erzählung und ich habe schon Gänsehaut bekommen, weil ich mir auch wiederum hier als Papa vorgestellt habe, wie wäre das für mich gewesen in dem Moment, wenn ich im siebten Himmel bin, mein Kind kommt auf die Welt, mein erstes Kind. Und dann kommt das so blau, tot auf die Welt gefühlt und du stürzt in die Hölle augenblicklich und erlebst tausend Tode innerlich und weißt nicht, was jetzt mit deinem Kind passiert.
Ja.
Und trotzdem.
Und das sind nur ein paar Randgeschichten, weißt du. Also wenn ich es ausschmücken würde, dann würden wir beide gleich hier mit Taschentüchern weinend sitzen, weil das Ganze bringt ja sehr viel noch mit sich, ne? Auch im Negativen. Also zum Beispiel nach dem Anfang des plötzlichen Kindstodes hat er ja so eine Sonde bekommen. Ne? Eine Sonde quasi, um das Herz 24/7 zu checken, für Alarm, ne? Falls irgendwas sein sollte oder so, ne? Weil er leblos war. Und du musst dir vorstellen, diese Sonde hat im Jahr über 300 Fehlalarme gegeben. Also jede Nacht quasi gab es einen Fehlalarm.
Ich wollte gerade sagen, 365 Tage im Jahr, 300 Mal Fehlalarm.
Ja, ja. Weil immer was verrutscht und so. Und dann stehst du immer jede Nacht auf und bist völlig dann und denkst, fuck, es geht schon wieder los, ne? So. Und das war natürlich dann.
Dann hattest du in dieser Zeit keinen ruhigen Schlaf.
Nee, da habe ich nicht gut geschlafen. Das stimmt. Da war ich wirklich, wie gesagt, das ist der Referenzwert. Ne?
Ja,
da,
ja.
Das war für mich aller, mit Abstand das schwierigste, herausforderndste. Im Nachhinein natürlich auch bin ich so glücklich und dankbar. Aber natürlich, du hast selber jetzt auch gespürt, ne, teilweise. Oder eigentlich wirklich. Was soll dann kommen, ne? Was soll, nimm doch alles. Weißt du, nimm doch, also was ist denn das Ding, ne? So, was soll da passieren? Wer soll was tun und machen und so? Pff, alles ist gut. Ich bin einfach dankbar und glücklich. Ne? Das ist alles andere ist. Da geht's gar nicht um Kleinigkeiten. Alles Kleinigkeiten, worum man sich sonst so Sorgen macht. Ne? So, das sind alles Kleinigkeiten. Auch gestern auf der Bühne. Ich sage immer, nimm Kritik nicht persönlich und nimm Lob auch nicht persönlich. Ja? So. Ja, aber es ist wirklich so, ne? Also nimm Kritik.
Warte, nimm Kritik nicht persönlich, das macht Sinn. Weil konstruktive Kritik willst du ja jemandem helfen, auch irgendwo ein Stück weit, aber nimm Lob nicht persönlich. Das finde ich jetzt interessant, das musst du mir erklären.
Ja, also nimm das Lob auch nicht persönlich, heißt, lass nicht dein Ego wachsen durch Lob.
Ah.
Ja? Also Applaus für eine Show, ja, du hast für die Performance geklatscht. Vielleicht bin ich im Backstage ein Massenmörder. Ne? Bin ich nicht, ne? Keine Sorge, ne? Aber so, ne? Ja, vielleicht.
Schlagzeile.
Weil Menschen nehmen Lob persönlich, ne? Und das führt dazu, dass
dein Ego wächst.
Das Ego wächst, ja. Und ich bin immer so, hey, das ist ein tolles Buch, ey, dankeschön. Aber ich bin immer, es geht nicht um mich, ne? Es geht null um mich. Auch auf der Bühne geht es null um mich. Ne? Ich bin hinter der Bühne am Beten, ja? Das Letzte, was ich mache, ist ein Gebet. Ne? Ich sage, lieber Gott, so, verzeih mir all meine Fehler, ich bin ein sündhafter Mensch. Heute geht's aber nicht um mich. Heute bin ich dein Werkzeug. Ne? Ich bin dein Instrument. Bitte, bitte sprich durch mich zu diesen Menschen. Weil das sind so tolle Menschen. Da sitzen so viele Wunder. Und leider haben viele das vergessen, dass sie so wundervoll sind. Und mit diesem Gedanken gehe ich auf die Bühne. Und dann weißt du, du denkst, du sagst, da performst du. Aber ich performe nicht. Ich lasse einfach fließen. Es fließt einfach. Ne, und klatschen, ich mache nicht so, oh, die klatschen. Ne, ist einfach ein Energieaustausch, der auf einer anderen Ebene stattfindet, wo ich keine Rolle spiele. Es geht gar nicht um mich, verstehst du? Und das ist, glaube ich, das, oder ein Geheimnis, wenn man so möchte, weil wir sagen, ja, aber wie machst du das? Du hast ja gesagt, du hast dich nie vom Weg abbringen lassen. Das ist ein Geheimnis, es geht nicht um mich. Deswegen kann man mich auch nicht vom Weg abbringen, weil es nicht um mich geht. Verstehst du?
Ja.
Ja.
Warum sagst du zu Gott, dass du ein sündhafter Mensch bist?
Ja, also zeig mir mal einen Mensch, der nicht sündhaft ist. Ja, also ich glaube, jeder Mensch ist, ein Mensch ist sündhaft. Ne? Das geht los.
Ist das Auslegungssache oder wo beginnt die Sünde?
Oh ja, okay. Okay, das willst du jetzt spielen, ja? Okay. So, sind wir bei den 10 Geboten angekommen, ja?
Ding, ding.
Okay. Nein, es geht ja schon los bei sündhaften Gedanken, ja? Mhm. Es geht los bei kleinen Notlügen, es geht los, ne? Das wird immer bei Vorurteilen, ne? So jeder Vorurteile zum Beispiel, ne? So manchmal erwische ich mich selber dabei, ne? Wo ich so denke, so, ey, was ist da los? Und im Nachhinein denkst du, Mann, ey, guck mal, du hast irgendwie ein Vorurteil gehabt, ne? So, dann ärgere ich mich drüber, dass ich selber dem verfallen bin, so. Und wie gesagt, ich bin aber gar nicht irgendwie erleuchtet oder irgendwie, ich bin so ein ganz normaler Mensch, ne? Kein schlechter Mensch, ne? Ein ganz normaler Mensch. Und wir sind sündhaft. Ja, wir sind alle sündhaft. Hab noch keinen Menschen getroffen, der es nicht ist. Also, und deswegen sage ich das auch, ne? Deswegen sage ich, ey, heute geht's aber nicht um mich, ne? Bitte nutze mich einfach. Und dann verbinde ich mich mit den Menschen. Dann ist es nur noch Liebe. Ja, ich verbinde mich, weil ich denke, jetzt hast du eine Chance, ja? Jetzt hast du eine Chance, dass du Menschen berühren kannst, ja, dass du Menschen Leben verändern kannst, ne? Und wir haben ja schon vorher beim Hallo sagen kurz ein paar Fälle besprochen. Es ist ja nicht nur Menschen, die einen inspirierenden Abend haben wollen. Das ist auch wichtig, ja, dass Menschen sagen zum Beispiel, ey, ich will einen schönen Abend haben, ein paar coole Gedanken, ich gehe mal zum Bion. Aber da gibt's ja auch natürlich auch Fälle so, wo du Menschen siehst, Kinder siehst, die gemobbt werden, Kinder siehst, die sich selbst verletzen, Frauen siehst, die durch eine schwere Zeit gehen, Leute, die in der Chemotherapie stecken, und, ja. Also ich habe so viele Beispiele, wo ich einfach denke, hey krass, Mann, das ist echt ein tolles Geschenk, dass ich diesen Menschen einfach weiterhelfen kann. Es geht auch nicht da um mich, die helfen sich selbst, ne? Also ich könnte dich jetzt nicht verändern, weißt du, also ich kann dich nur inspirieren, andersrum genauso. Und das versuche ich einfach, ne?
Wenn du so vielen Menschen begegnest, weil du wirklich gefühlt pausenlos auch auf Tour bist, von Stadt zu Stadt, hier tausende Menschen, da tausende Menschen, und dann hast du diese Menschen, die auch gezeichnet sind vom Leben, ob das jetzt Krankheiten sind wie Krebs, die durch eine Chemo gehen, ob das jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher ist, welches sich selber verletzt aufgrund von traumatischen Erlebnissen oder psychisch oder körperlich, egal, sei es drum. Und die kommen zu deiner Show und die sehen einen Grashalm in dir, weil du ihnen Hoffnung gibst mit dem, was du tust. Merkst du da auch ein Stück weit so, dass eine ganz große Verantwortung damit einhergeht, mit dem, was du tust? Gerade wenn du solche Momente erlebst. Und was macht das so auch mit dir? Weil du hast ja auch vorhin draußen gesagt, du nimmst sie ja auch alle in den Arm.
Ja.
Also du hast ja auch keine Scheu, Menschen in den Arm zu nehmen, sie anzufassen. Weil es gibt ja viele Menschen des öffentlichen Lebens, Persönlichkeiten, die berühmt sind, die sagen so, ah nee, so touchy-touchy, das ist nicht so mein Ding. Ja. Bitte bleib, mach mal Abstand und so. Aber bei dir ist es nicht so der Fall.
Nee, touchy-touchy ist voll mein Ding.
Touchy-touchy
ist den ganzen Tag. Na, aber ich bin auch so geprägt. Da ist wieder die indische Seite in mir, ne? Also die Inder sind nur am Umarmen, also meine Cousins und ich, wenn wir in Indien sind, wir laufen Hand in Hand. Also Männer, ne? So einfach, wir
halten. Solange ihr euch nicht auf den Mund küsst, ist alles.
Ja. Und wenn schon, ja. Also, ja. Nee. Aber ohne Zunge, ne? Ja.
Immerhin.
Also das ist immer ganz normal im Prinzip, wirklich mit meinem Cousin Hand in Hand zu laufen, so als Zeichen der Verbindung. Also ich bin sehr, sehr, und ich weiß auch, gestern, da war eine Dame, Theresa hieß sie, genau, die hat die Autogrammkarten quasi nach den Umarmungen verteilt, ne? So zum Abschied quasi, ne? Die kamen dahin, haben ein Foto gemacht und dann sind sie an Theresa vorbei, sie hat ihnen eine Karte gegeben und dann sind sie nach Hause gegangen. Und Theresa meinte nachher zu mir, guck mal, wie krass, ne? Wie viele Menschen einfach mal so eine Umarmung brauchen. Also guck mal, wie viele Menschen einfach mal so ein paar gute Worte brauchen. Nichts Krasses. Einfach nur gesehen werden. So sein dürfen, wie sie sind. Einfach mal in den Arm nehmen. Das fehlt den Menschen extrem. Und deswegen ist es für mich, egal ob ich da 1, 2 oder sogar 3 Stunden stehe, in Wien stand ich 3 Stunden, ja?
Nach der Show.
Nach der Show, ja.
Und deine Show geht ja auch schon 2,5 Stunden.
Ja, genau. Das ist für mich ganz selbstverständlich, ne? Das ist wirklich, kommt von Herzen. Es kommt von Herzen. Und natürlich Verantwortung übernehme ich super, super gerne, weil ich halt auch spüre, dass das wirklich etwas verändern kann bei den Menschen, ne? Also wirklich krasse Dinge passieren können, ne? Also krass im Sinne von, sie merken, dass sie nicht alleine sind zum Beispiel, ne? Allein, du musst dir ja vorstellen, wenn da so 1,000, 2,000 Leute sitzen, und du kommst da hin und du guckst dich um und du spürst, zum Beispiel für viele Menschen, alleine das Hinsetzen ist schon eine Antwort. Nämlich zu spüren, ich bin nicht allein. Plus die ganzen Sachen, die dort passieren. Aber allein die sagen mir immer wieder, oh, das war so geil. Alle haben gegrüßt, ne? Im Parkhaus, alle haben gelächelt. Die haben mich vorgelassen. Die waren, oh, es gibt Hoffnung. Es gibt coole Menschen so. Also die nicht alleine fühlen. Zum Beispiel, das ist schon der erste Schritt. Und dann sage ich ja, ist eine Reise, die wir machen. Und dort wird geweint, dort wird gelacht, dort wird geschwiegen. Jeder nimmt das, was er braucht gerade in dem Moment. Ne? Und das ist total unterschiedlich. Ne? Manche haben einfach Spaß, ne? So Sex in the City, paar Mädels kommen dahin, trinken ihr Sektchen und haben Spaß und lassen sich ein bisschen coole Gedanken geben. Aber wir haben auch zum Beispiel eine Dame gehabt, da habe ich so einen Luftballon auf der Bühne, da geht es um das Thema Loslassen. Und da hat sie den durchgeschnitten, also mit Helium gefüllt, der fliegt so weg. Und dann fängt sie an zu weinen. Und dann sage ich so, willst du drüber sprechen? Und meinst du, nee, ich kann nicht drüber sprechen. Ich so, alles klar, alles Gute, ne? Hat sich hingesetzt. Ein paar Wochen später schreibt sie uns und sagt so, ich wollte mal loswerden, was ich da losgelassen habe. Ich habe mein Baby verloren. Mein Baby ist gestorben. Und das war für mich wie so ein Gruß in den Himmel. Ne? Vor 10 Jahren oder so hat sie geschrieben, habe ich mein Baby verloren. Und ich, seitdem konnte ich nie schwanger werden. Ich konnte auch nicht so richtig intim werden mit meinem Mann mehr und so. Wir haben viel, das war immer zwischen uns. Und das war so, ich habe losgelassen und mein Baby gegrüßt. Und das war aber so eine lange Nachricht, ne? Geh ja noch weiter, ne? Und dann hat sie gesagt, ja, und das tat so gut. Wir haben den ganzen Abend nach der Show mit meinem Mann darüber gesprochen. Ach, und wir haben die Fotos angeschaut und so. Und in der Nacht sind wir auch intim geworden. Und dann hat sie noch was geschickt.
Ich hoffe keine Nacktbilder.
Nein. Ultraschallbilder.
Nein.
In der Nacht bin ich schwanger geworden.
Nein.
Ja.
Warte mal. Kurz ja. Für mich zusammenfassend. Sie war bei dir auf der Show.
Ja.
Sie hat sinnbildlich diesen Ballon zerschnitten, der ist nach oben geflogen. Ja. Sie hat geheult.
Ja, ja. Mhm.
Du hast sie gefragt, möchtest du drüber reden? Sie konnte zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann hat sie dir Wochen später diese Nachricht geschrieben. Mhm. Dieses Heulen mit ihrem Mann und intim werden, war das an dem Abend noch passiert?
An dem Abend.
Aber sie hat dir das erst Wochen später mitgeteilt.
Genau, genau.
Und an dem Abend ist sie dann auch schwanger.
Schwanger geworden, ja. Weil einfach etwas losgelassen wurde, so einfach sich fallen gelassen wurde. Und das hat nichts mit mir zu tun wieder, ne? Es ist einfach nur der Rahmen, der ihr diese Möglichkeit gegeben hat, sich fallen zu lassen, sich zu öffnen. Und der Rest ist ja auch ein Wunder halt, ne? Klar, ne? Das ist ja auch, das kann man nicht beschreiben. Es gibt ja Dinge, die kann man nicht beschreiben im Prinzip, ne?
Jetzt stelle ich mir vor, das ist ja eine Geschichte gewesen von vielen. Du erreichst ja Millionen von Menschen. Du hast ja 1 Million auf Insta, 1,76 Millionen auf TikTok, Hunderttausende auf YouTube, Hunderttausende auf Facebook. Wer kümmert sich alles um dein Social Media? Macht das David oder habt ihr
noch? David ist immer am Start und wir haben noch ein paar Jungs, die so ein bisschen abchecken.
Ich wollte gerade sagen, weil ich kann mir vorstellen, bei deiner Größenordnung und bei deiner Art von Videos fühlen sich viele Menschen dazu berufen, die einfach tagtäglich hunderte von Nachrichten zu schreiben, weil sie in dir einen Psychologen sehen.
Ja, oder einen Freund oder einen Kumpel oder so.
Ja.
Ja. Aber es ist natürlich so intim, so persönlich, dass ich irgendwann entschieden habe, das wird nicht delegiert. Ne? Also ich möchte niemanden haben, der das beantwortet quasi. Das wissen die Leute auch.
Du antwortest selbst?
Wenn ich schaffe. Also,
okay, ne,
also
weil an der Flut von Nachrichten, ich kann mir nicht vorstellen, dass du alle Nachrichten beantworten kannst.
Genau.
Also vielleicht die erste Antwort, aber eine Nachricht ist ja mit einer Antwort nicht beendet.
Genau, dann geht's.
Sondern da beginnt ja erst die Konversation.
Genau.
Und wenn du hunderte am Tag bekommst, dann hast du ja irgendwann, dann kannst du ja nichts mehr machen.
Nein, das geht gar nicht. Aber es ist, wie gesagt, so persönlich, dass man jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, hey, lies mal, und dann schreibt einer, ja, ich habe hier irgendwas Krasses erlebt, und das möchte ich nicht, ne? Die sollen schon denken, das kommt in meine Hände.
Ja.
Und für viele ist erstens der Schritt schon ein Schritt zur Lösung, das loszulassen, also auszusprechen, zu schreiben. Und auf der anderen Seite inspirieren sie mich natürlich auch für meinen Content. Ne? Das heißt also, ich registriere ja schon, welches Thema ist gerade präsent. Ne? Welches Thema ist jetzt gerade präsent, auch jahreszeitenbedingt. Ich spüre ja schon so, wo geht die Reise hin, was kann ich tun. Das heißt also, selbst wenn ich nicht antworte, inspirieren sie mich zu neuen Ideen, ne? Und wo ich dann auch wieder eine Lösung biete.
Gab es doch Menschen, die schon auf dich zugekommen sind, ob Privatnachricht oder vielleicht sogar bei einer Show auf der Bühne, die so irgendwie nah dran waren, vielleicht sich das Leben zu nehmen, weil sie abgeschlossen haben, weil die gesagt haben, ich möchte nicht mehr weitermachen, weil mir was immer auch widerfahren ist. Mhm. Ist das schon mal in deiner Laufzeit vorgekommen, so eine Situation?
Mhm.
Wie gehst du damit um? Weil das ist ja schon krasse Verantwortung, die
auf
dich übergewälzt wird, ne, im Sinne von, ey, du bist so meine letzte Hoffnung und du denkst so, okay, fuck, was antworte ich jetzt?
Ja.
Ich hoffe, ich tue jetzt nichts Falsches, dass du dann morgen in der Zeitung liest, der ist von der Brücke gesprungen, jetzt ganz krass gesagt.
Ja.
Das ist ja auch wieder so ein Package, was da nicht weitergereicht wird.
Voll. Also da gibt's nur eine richtige für mich Antwort. Ne? Ich gebe allen, ich begleite sie quasi, dass sie sich Hilfe suchen. Mhm. Also professionelle Hilfe suchen. Ne?
Okay, also du gehst nicht her und machst jetzt hier so,
nein,
dass du jetzt die professionelle Hilfe bist in dem Moment.
Nein, also viele haben Angst, sich so anzuvertrauen, ne? Psychologen, ne? Oder sich ernsthaft auseinanderzusetzen mit Dingen. Und sie haben eine Verbindung zu mir, ist ja klar. Weil mich kannst du ja auch so im stillen Kämmerlein konsumieren, ne? Mal einen Podcast hören, Video schauen. Und die merken, die haben eine Verbindung zu dir. Mhm. Und deswegen kommen sie zu dir und öffnen sich, ne? Und das ist natürlich für mich dann die Verantwortung so, ich reiche die Hand, aber ich reiche sie nicht, um dir eine Lösung zu bieten, sondern wir gehen jetzt gemeinsam den Schritt, damit es dir besser geht. Ja. Und das machen die auch dann, ne? Also quasi meine Antwort und mein Wille ist einfach dann immer, die Leute quasi ihnen zu zeigen, es ist wichtig, dass du dich jetzt darum kümmerst. Ne? Und wenn ich das sage in dem Moment, hat es natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn jetzt irgendwie der Papa das sagt oder also.
Weil sie dich als Vorbildfunktion auch irgendwo wahrnehmen.
Genau. Die Verbindung ist so stark, dass ich sage, pass auf, ne? Jetzt so und so, wir machen das jetzt. Und nächstes Mal kommst du, also ich mache immer so, ich sage, wir haben eine Show hier so und so in Frankfurt wieder oder so, dann sehen wir uns wieder, du bist herzlich eingeladen, du schreibst uns vorher und dann sagst du mir, wie die Schritte waren bisher. Und dann erzählst du mir, was alles passiert ist. Das machen die auch dann.
Ja?
Ja, ja.
Und dann
ja.
Siehst du auch die Entwicklung in die andere Richtung wieder, dass jemand, ja, der gefühlt ganz unten war, sich
ja
Schritt für Schritt wieder nach oben arbeitet.
Mega, mega. Es ist so, es ist krass, es ist crazy. Es ist wirklich, ein Satz kann alles verändern. Ein Satz im richtigen Moment von einer, ja, fuck, 50, so, kann alles verändern, wirklich, ne, alles. Ich habe letztens vor ein paar Jahren, ein Selfie gemacht, ne, mit dem Typen, ne, und wir haben ein Selfie gemacht und dann sagt er so, wir haben schon mal ein Selfie gemacht. Ich so, ah, krass. Und dann zeigt er mir das andere Selfie, ein Jahr zuvor. Ich so, ach, das bist du? Er hat ja 50 Kilo mehr gewogen, ne?
Vor einem Jahr.
Ja. Und ich so, boah, das ist abgenommen, 50 Kilo, ne? Und das war noch vor den Abnehmenspritzen und so, ne? Also, das war noch harte Arbeit. Das war nicht hier tschak, tschak, ne? Und dann, ich so, krass, wie hast du das gemacht, ne? Ich so, Wahnsinn. Und er meinte, ein Satz von dir bei dem Selfie hat alles verändert. Ich so, okay, krass, da war ich selber überrascht. Ich so, was habe ich denn gesagt? Er so, ja, ich habe gelächelt beim Selfie so. Und du hast zu mir geguckt und hast gesagt, ey, du bist echt ein hübscher Mann, ne? Und ich meinte, ey, du bist echt ein hübscher Mann. Und dann meint er, das habe ich nie vergessen. Ich kam nach Hause und wollte mich wieder so meinen Gewohnheiten hingeben. Ne? In dem Moment viel essen. Ne? Also schlechtes Essen, Junkfood, viel essen einfach. Und er hat gesagt, ey, Bion hat mir gesagt, ich bin ein hübscher Mann und jetzt tue ich mir das hier an gerade. Nee, mach ich nicht mehr. Entschluss gefasst. Entschluss gefasst, ein Satz von mir, das mache ich nicht mehr. Warum soll ich mir, ich bin ein hübscher Mann, ey, krass. Bion sagt das. 50 Kilo in einem Jahr abgenommen. Das war die Zündung quasi für seine Veränderung.
Abgefahren.
Das war, und das ist für mich ja selbst überraschend, wo ich denke, boah, krass, ne? So, aber es zeigt einfach, dass die Menschen wirklich manchmal nur wirklich diesen Einsatz brauchen oder irgendwie mal ein gutes Wort oder mal gar kein Wort. Einfach in den Arm zu nehmen, ne? Wo sie sich selbst sein können. Also, das ist einfach, das ist schon lebensverändernd, ja?
Du hast angefangen mit Social Media, hast mittlerweile mehrere Millionen Abonnenten auf allen Plattformen übergreifend. Du bist auf sehr vielen Bühnen unterwegs, tausende von Menschen, die du begeisterst. Du warst auch schon im TV, unter anderem bei Let's Dance, hast auch andere TV-Formate gehabt in der Vergangenheit. Du hast Bücher geschrieben, also nicht nur eins, mittlerweile sind es wie viele Bücher, die du...
Also ich schreibe gerade das neunte.
Das neunte. Mhm. Du hast nicht nur einen Spiegel-Bestseller, sondern sehr viele.
Ja, fünf, ja. Hm.
Fünf? Hunderttausende an Bücher verkauft. Du hast einen Podcast, schon lange mit dem Podcast angefangen, bevor Podcast überhaupt in der breiten Masse angekommen ist, auch ganz interessant.
Ja, wobei das hätte ich noch vorher anfangen können eigentlich, den Podcast.
Also gefühlt hast du ja schon fast alles erlebt so. Also du hast ja fast alles gesehen, mitbekommen. Was reizt dich noch? Was ist so noch so deine Mission, wo du sagst, hey, Bücher.
Du reizt mich noch.
Oh, geil.
Du bist so billig hier.
Es gibt einen After-Podcast. Du reizt mich noch in Ralswäsche.
Gleich erstmal Händchen halten gleich, ne?
Hey, stimmt. Ja, ja. Mit Küsse, ohne Zunge. Ja, ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich meine, du hast ja wirklich so aus deinem kleinen, beschaulichen Hagen, ne, bist du ja in die weite Welt nach draußen gekommen, Bühnen, die du füllst, Bücher geschrieben, jetzt schreibst du das neunte Buch, im TV gewesen, Social Media durchgedribbelt, in allen möglichen Bereichen Podcasts gemacht, Was reizt dich denn noch so? Ich meine, ich sehe ja so, du missionierst, du machst das sehr gerne, Menschen zu helfen. Daraus ist natürlich logischerweise ein Geschäft resultiert, von dem du, glaube ich, nicht schlecht leben kannst. Mal andere, müsstest du noch arbeiten eigentlich jetzt so? Statt heute, könntest du heute aufhören und sagen, tschüss, keine Ahnung, ich habe die letzten 10 Jahre so gut verdient, dass ich gar nichts mehr machen müsste.
Ja, also das würde man schon hinkriegen.
Okay, es steht und fällt natürlich mit deinen Lebenshaltungskosten und deinem Lifestyle.
Genau.
Aber ich glaube, mit den 10 Hühnern, die du gerade hast, 13, die legen ja auch viele Eier.
Genau, und wir bauen auch Gemüse selbst an. Also ich bin auch Selbstversorger.
Selbstversorger?
Ja. Prepper. Obstbäume, alles da. Naja. Alles am Start.
Ja. Aber was sind so noch die nächsten Ziele für dich? Was ist so noch, wo du sagst, hey, das ist noch so ein Ding.
Ja, das ist interessant, weil diese Ziele, die man hatte am Anfang zum Beispiel, die haben so zur Ernüchterung geführt eher. Ne?
Beim Erreichen der Ziele?
Genau, ja. Das war so, du hast jetzt gesagt zum Beispiel Spiegel-Bestseller. Ne?
Ja.
Das war so krass, boah ey, Spiegel-Bestseller. Und dann war es soweit und dann war so, okay. Ne?
War es das jetzt?
Das war schon beim Doktor so. Ne? Ich kam raus aus der Verteidigung quasi, du verteidigst den Doktor von mehreren Professoren. Und ich kam raus schon so, das hat jetzt 5 Jahre gedauert. Ne? Ich hatte mal Eckhard von Hirschhausen gesehen, der hatte eine Tausenderhalle. Und da ist mein Wunsch entstanden, noch bevor ich irgendwie mal auf Bühnen war, ich will vor 1000 Menschen spielen. Hab das dann irgendwann erreicht in Zürich, in der auf der Volksbühne, nee, nicht Volksbühne. Wie heißt Zürich nochmal? Volkshaus, genau. Und im Nachhinein, nee, am nächsten Tag verstanden, ey, das waren die ersten 1000. Das war immer mein Wunsch und Ernüchterung erfahren. Und dann also quasi schmerzhaft wieder gespürt, um Ziele geht's gar nicht. Ne? Es geht nicht um Ziele, es geht immer um den Weg. Ne? Nee, ich schmeiß auch nichts da rein. Ne? Ja? Weil das, ne, du brauchst gar nicht so zu schielen. Ja? Nee, nein. Weil das kann man nicht anders beschreiben. Ne? Es geht nicht um Ziele, es geht immer um den Weg. Ne? Wer wirst du auf dem Weg? Weil am Ende des Tages, ne, guck mal, die Dinge, die du aufgezählt hast, so punktuell gesehen, ich habe immer so dieses Beispiel von diesem Strich auf dem Grabstein. Ne? Also Geburtsdatum, Sterbedatum. Ne? Mhm. So, 84 geboren, Sterbedatum, I don't know, hoffentlich dauert es noch ein bisschen. Dazwischen ist dieser Bindestrich auf dem Grabstein. Ne? Das ist ja quasi ein Symbol für dein ganzes Leben. Das da ist dein ganzes Leben. Dieser kleine Strich ist dein Leben. Ne? So, alles passiert da drauf. Gefühle, Momente, Ereignisse, alles. Und die Menschen zum Beispiel haben jetzt, das hast du ein paar Punkte genannt, das sind Punkte auf dem Strich. Aber zwischen diesen Punkten gibt es ganz viel Space, ne? Intervalle. Und die, um die geht's mir. Mir geht's nicht um da, dass das Buch da ist und dass mal ein Film kommt oder eine Doku oder ich da im Fernsehen. Darum geht's gar nicht. Ich will einfach so möglichst viele geile Momente haben. Schöne Momente haben. Und das, was mich wirklich reizt, ist auf der einen Seite das, was du angesprochen hast, missionieren, ja, das sage ich zwar jetzt nicht so missionieren, aber hat ja was von missionieren, das weltweit zu machen, auf Englisch. Ne? Also ich pauke gerade mein Programm auf Englisch, wirklich. Ne? Also ich bin schon sehr gut, aber es muss so richtig native werden. Ne? Ich habe heute noch eine E-Mail bekommen von einem Kontakt aus Indien, dass wir da, also ein Veranstalter, ne, mit dem ich jetzt versuche, das da in Indien zu organisieren. Krass. Genau. In Polen ist das schon so gut wie durch, auf Englisch. Und in Nordeuropa sind wir gerade dran, Stockholm und Kopenhagen, Oslo. Das sind so die nächsten Steps, ne? Also wenn man sozusagen von Zielen spricht erstmal. Mhm. Aber selbst da weiß ich, wenn ich in Indien gewesen bin, gleiches Gefühl. Okay, das war's jetzt, ne? Deswegen, der Weg ist viel spannender, ne? Das zu machen, zu gucken, jetzt ist die geile Zeit. Oh, klappt das? Ja, geil. Plakat hängt in Mumbai. Boah, krass, meine Eltern kommen mit, emotional, Reise zurück irgendwie, im Kreis schließt sich. Das ist Spannung. Das ist das Intervall, was ich meine. Mhm. Die Show ist dann der Punkt wieder.
Yeah.
Da waren die Leute super. Das heißt also, es geht viel mehr darum. Und was mich reizt, ist einfach, jeden Tag einfach mein Bestes zu geben. Wirklich. Jeden Tag mein Bestes zu geben. Das ist für mich wirklich der große Reiz. Weil ich weiß, du nimmst nichts mit. Ne? Am Ende nimmst du nichts mit. Ja. Du hinterlässt. Und mal ganz ehrlich, so, wenn man zurückblickt, die schönsten Momente, die ich hatte, am Ende des Jahres, ist jetzt nicht Ende des Jahres, aber so am Ende des Jahres hat man ja meistens so ein bisschen so einen melancholischen Recap für sich, ne? Was ist da hängen geblieben bei mir? Immer. Es waren immer die Momente, wo es ums Geben ging, ne? Im Waisenhaus, Ich war Nikolaus da im Kinderheim. Wir haben Pizza organisiert für Kids. Wir haben irgendwie was gespendet. Wir haben dann Brunnen gebaut. Also das war immer das, was mich total erfüllt hat. Ne? Nicht der Sticker auf dem Buch, ja, oder die Platzierung, oder das war immer, war cool, ne, war cool. Aber das ist natürlich die Differenz zwischen Spaß und Glück, ne, das war immer Spaß, ne, so, ey, cool, da getanzt und das gemacht und so. Aber Glück war immer das, immer dieses Strahlen in den Kinderaugen zu sehen oder in den auch oder Erwachsenenaugen, ne, oder irgendwas zu tun für Obdachlose. Das hat uns immer, also mit uns meine ich David und mich, ne? David ist ja auch genauso ein Herzensmensch. Und alle, die mit uns sind, sind genauso. Sonst klappt es ja auch gar nicht. Und das ist wirklich das, was mich trägt.
Jetzt könnte man natürlich denken, von außen betrachtet, ja, der hat ja leicht reden, ja, wenn er da erzählt, ja, der hat ja das gemacht, das erreicht und erfüllt ihn nicht. Ich kann dir zustimmen. Denn diese vermeintlichen Ziele, die ich jetzt bei dir aufgezählt habe, die gab es ja auch bei mir in der Vergangenheit. Und ich habe das oftmals in der Vergangenheit erwähnt, in anderen Podcast-Folgen, dass ich immer wieder Milestones erreicht habe. Ich habe hier einen Award bekommen, ich wurde hier ausgezeichnet, ich war hier auf dem Cover von dem Magazin, ich habe vor 15.000 Leuten sprechen dürfen. Und du merkst irgendwann so, okay, jetzt bringe ich mein erstes Buch raus, ne, auf die Fresse. Mein Ziel ist natürlich, mein Ziel wieder, ja, Spiegel Bestseller zu werden, weil das ist ja mein erstes Buch, da steckt Herz drin, da steckt Zeit drin, Energie drin, alles mögliche so, und du möchtest ja, soweit es geht, dass es erfolgreich wird. Aber ich weiß jetzt schon, wenn der rote Badge drauf ist, dann werde ich nicht glücklicher sein wie davor.
Und nein, warum auch? Wäre auch schade, wenn es so wäre.
Ja.
Weil dann hätten viele Menschen gar nicht das Recht auf Glück.
Genau.
Oder die Chance, glücklich zu werden.
Aber es ist tatsächlich so, dass es diese Ziele zu erreichen, wenn du sie dann erreicht hast, dann spürst du Ernüchterung.
Ja.
Und das hat schon relativ früh angefangen bei mir in vielerlei Hinsicht. Ob das jetzt meine erste Luxusuhr damals war, wo ich dachte so, hey, wenn ich die erste Rolex trage 2014, als ich mir geholt habe, dann bin ich der Übermensch schlechthin. Ich gehöre zu den oberen 10.000. Ich bin ein besserer Mensch. Keine Ahnung. Dann habe ich die Uhr getragen, gemerkt so, okay, scheiße. Die Uhrzeit liest sich genauso wie von einer anderen Uhr.
Ja.
Nur die kostet halt ein bisschen mehr und irgendwann interessiert sie dich auch nicht mehr. Ergo musst du irgendwann für dich dann Glück, Glückseligkeit, Zufriedenheit anders definieren.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch nicht schlecht, Ziele zu haben. Ne?
Nee, grundsätzlich, nein, natürlich nicht.
Es ist ja auch toll, also, dieses Ziel zum Beispiel Bestseller für dich zu werden, war ja auch Antrieb, dein Bestes zu geben.
Ja.
Und damit schaffst du ja auch wieder einen Mehrwert, der viele Menschen erreicht und Herzen erreicht. Das heißt, es fließt ja auch Leidenschaft in das Buch rein. Das ist also ein cooler Kompass im Prinzip. Ne? In die Richtung geht's. Nur natürlich, so ein Sticker wird dich nicht glücklich machen. Ne? Also ist ja klar. Ich glaube, nach 3 Monaten sind wir wieder, egal ob Todesfall oder Lottogewinn, glücksmäßig am gleichen Level wieder angekommen.
Ja.
Ne? Das ist so das Leben im Prinzip. Ne? Ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, viele Menschen können sagen, ja gut, aber du hast ja das und du warst ja da. Aber es ist einfach aus der Erfahrung gesprochen. Ja? Also manche Menschen erkennen
das. Man muss das mal erlebt haben, um festzustellen, dass es gar nicht so shiny ist, wie man sich das vorstellt.
Nein, natürlich nicht. Ne? Und es birgt ja auch eine Gefahr. Ne? Also
ja,
ich kenne auch Leute,
die ja immer den Kick brauchen.
Genau. Erstens, ja, Sucht, das heißt also, du brauchst es wieder. Oder du verlierst dich da drin. Das heißt, es gibt Leute, die sind, ja, ich bin Spiegel-Bestseller, ne? Ich bin da. Du bist was ganz anderes, ne? Ich bin Spiegel-Bestseller, was ist das, ne? So, das ist doch irgendein erfundener Titel im Prinzip so. Aber warum, deine Identität darfst du nicht verlieren. Und das passiert sehr schnell. Und das ist eine große Gefahr. Das habe ich zum Beispiel mal erkannt, ne? Weil ich habe mir auch mal so eine Uhr gekauft, die war auch teurer. Und ich habe sie 3-mal getragen, ja? Weil ich dachte mir so, ey, beim 4. Mal bin ich raus, hab's nicht angehabt und dachte mir so, boah, nee, irgendwas fehlt mir so. Bin rein, hab gedacht, was für eine Gefahr davon ausgeht, ne? Dass du im Prinzip etwas brauchst, was dich besser fühlen lässt. Und dann habe ich gesagt, weg damit. So, das war für mich ein Warnhinweis. Brauchst du nicht, ne? Unsinn.
Interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, Thema Identität. Hm. Was wäre, wenn man Bion heute alle Follower wegnehmen würde?
Ja.
Was würde übrig bleiben?
Keiner. Null Follower. Mathe-Leistungskurs, ne? Verstehst du, ne?
Eins. Mathe-Leistungskurs, also, eins.
Alles minus,
wenn ich gleich alle Follower wegnehme.
Warte mal, durch Wurzel ziehen.
Null. Null.
Ja.
Nein, also, identitätstechnisch. Also stell dir vor, ich nehme dir deinen Fame weg. Ich bring's auf den Punkt. Ich nehme dir deinen Fame weg. Mhm. Würdest du in Depression verfallen?
Nein, auf keinen Fall. Nein, also wie gesagt, der Fame ist für mich nicht so nicht entscheidend, ne? Es geht um was ganz anderes, ne? Es geht um was ganz anderes. Und genauso wie du kennst ja auch die Prinzipien dahinter. Das heißt, du würdest sehr schnell dieses exponentielle Wachstum würde exponentiell bleiben, aber es wäre eine andere Kurve, ne? Also nicht x Quadrat, sondern, ne? Also es wäre einfach dann irgendwie, es würde schneller steigen im Prinzip. Mhm. Du könntest es ja wieder herstellen, ne? Mit einem guten Content oder mit einem System dahinter.
Mhm.
Ja, ich würde mich eher fragen, so, warum Leute entfolgen oder nicht mehr Follower sind. Das würde mich eher zum Nachdenken bringen. Vielleicht hast du da irgendwie dich da, sendest du die Botschaft nicht richtig, ne? Also ich würde eher so die Verantwortung bei mir suchen, natürlich, ne? Wenn man alles wegnimmt, es hat immer etwas mit Freiheit auch zu tun, natürlich, ne? Also stell dir vor, du machst morgen eine Story, keiner sieht's, ist auch mal cool, ne? Dass du vielleicht nicht
die Aufmerksamkeit hast.
Ja, dass du einfach mal so sagst, okay, dann vielleicht mal, ich habe ja auch so einen Traum, zum Beispiel mal wirklich so wirklich ein oder zwei Jahre nur ein Buch zu schreiben, ne? Also nicht jetzt dieses Buch schreiben, wie ich es gerade mache, so zwar quasi immer in den Pausen oder in bestimmten Intervallen, sondern mal so wie damals, diese romantischen Autoren, wo du denkst, mit einer Schreibmaschine irgendwo im Wald oder in den Bergen, ne? Das, so, damit ich sage, okay, gut, alle Follower weg, jetzt mache ich richtig Dings, ne? Zwei Jahre nur Herzblut in das Buch zum Beispiel. Also ich bin aber auch ein Mensch, auch durch meine Vergangenheit natürlich, ich bin schnell im Akzeptieren, sehr schnell im Akzeptieren und sehr schnell in Entscheidungen treffen, basierend auf dieser Akzeptanz. Das heißt also, ich bin sehr schnell drin so, okay, was mache ich daraus? Was? Okay, weil ich bin sehr schnell, dieses Intervall Ereignis, Akzeptanz ist sehr klein geworden, ne? Also egal was ist, ich ärgere mich nicht oder ich bin nicht so am Grübeln oder
du fügst dich dem einfach und versuchst das Beste daraus zu machen.
Akzeptanz, ja, alles klar, es ist so, ne? Das ist wie so ein Muskel, Akzeptanzmuskel. Das heißt, kann man auch trainieren, ne? Also wenn du Dinge akzeptierst, irgendwann ist er sehr, sehr stark und bei mir ist das so, bumm. Das fängt morgens an bis nachts. Akzeptanz, sofort. Es gibt Leute, die stehen morgens auf, regnet und akzeptieren das nicht. Die sagen, scheiß Wetter. Ja. Und dann sind die schlecht drauf beim Zähneputzen. Ne? So, warum? Ne? Also das mache ich nicht. Das heißt, ich bin wirklich sehr, sehr gut im Akzeptieren. Nimm mir alles weg. Ich bin sehr schnell und sag, was machen wir jetzt? Haben wir auch damals ja auch gedacht, ne? Also jetzt mit David zum Beispiel, Corona-Zeit. Ne? Da war ja auch von heute auf morgen die Show weg. Das ganze Jahr war geplant. Ne? Hätten wir auch jetzt sagen können, oh, was machen wir draus? Ne? So. Du kannst, der Wind der Chancen bleibt der gleiche, aber du kannst die Segel anders setzen, weil dann wird plötzlich aus Gegenwind Rückenwind. Ka-ching!
Ach, der Glückskeks-Zitate.
Es gibt Dinge, guck mal, es gibt Dinge, die kann ich nicht besser formulieren. Warum soll ich mich nicht dessen bedienen halt, ne? So, also, ne? Das ist ja wirklich, ne? Jetzt sind da 60 Euro drin übrigens, ja.
So.
Gibt es irgendeine Organisation, irgendwas, wo vielleicht.
Sicherlich können wir noch was einfallen lassen, ja, welche Organisation.
Ein paar Essen spendieren, ne?
Ja.
Hier in Stuttgart oder so machen.
Oder so, ein paar Pizzen austragen an Bedürftige.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ja, da gibt's sogar einen, mit denen habe ich das schon ein, zwei Mal durchgeführt.
Ehrlich, ja?
Ja, gibt's einen, Latista heißen die, mit denen habe ich einmal an Obdachlose, Weihnachten, kurz vor Weihnachten, wo es richtig kalt war, sind wir in die Stadt, haben 100 Pizzen verteilt.
Ja.
Und dann sind wir einmal in ein Kinderheim gegangen. Also in ein Kinderheim gegangen und haben dort den ganzen Kids auch Pizzen verteilt. Und die machen das immer sehr gerne und das kommt auch sehr gut an.
Ja.
Und ja, doch, ich finde.
Da machen wir was Cooles.
Ich finde, man sollte was zurückgeben, wenn es dir gut geht. Ne? An Menschen, denen es nicht so gut geht. Aber mir fällt gerade was ein. Zu Beginn unseres Gesprächs hast du ja dein Mitgefühl zu deiner Herkunft geäußert, zu Indien. Wie ist das denn jetzt heute, wo du so super erfolgreich bist und auch, ich denke mal, sehr viel Geld verdienst? Äußert sich das auch in irgendeiner Form, dass du sagst, hey, du hast vorhin was vom Brunnenbauen erwähnt, etc., etc. Was ist so deine Intention deiner Heimat gegenüber, weil du gesagt hast, du hast da viel Leid gesehen? Spendest du heute? Machst du da irgendwas aktiv? Ich meine, ich weiß nicht, ob du das so propagierst auf den sozialen Medien, ob du das eher so im stillen Kämmerlein machst.
Teils, teils, ne? Mhm. Da gibt's ja auch so mehrere Meinungen, finde ich. Ich kann alle Richtungen verstehen, ne? Mhm. Ich kann die verstehen, die sagen so, ich mach was, aber es muss gar nicht jetzt so groß gemacht werden. Andererseits finde ich es auch wichtig, mal irgendwie über Projekte zu sprechen, ne? Also
Aufmerksamkeit schaffen.
Ja, also ich finde das total wichtig auch, wenn man es aus dem richtigen Motiv heraus macht, ne? Nicht sagt so, guck mal hier, ich war da und so.
Wie geil ich bin, ich spende. Ja, genau.
Also da haben wir ein paar Projekte und ich habe tatsächlich dieses Jahr, ich mache mal so eine Vision Board am Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, also beim Jahreswechsel. Und da stehen so verschiedene Dinge drauf, so eine Mindmap quasi, keine Vision Board, eine Mindmap, eine Kombi quasi. Und da war Charity auch ganz groß drauf, ne? Und also dieses Jahr möchte ich auch einen eigenen Verein gründen, weil ich einfach merke so, ich möchte gerne irgendwie was Eigenes machen, so wo ich also voll dabei bin, ne? Ich glaube, man muss gar nicht mal nach Indien schauen, um wirklich zu helfen und wirklich was zu tun. Das habe ich erfahren als Botschafter zum Beispiel beim Cybermobbing-Hilfe. Ne? Also ich bin in den Schulen gewesen, hab da geholfen. Jetzt machen wir eine kleine Aktion mit Professor Haas und Manfred May, die Nikolaus-May-Stiftung. Das ist so eine Vorsorgeuntersuchung für Kinder, dass Herzerkrankungen früh erkannt werden. Ne? Habt ihr vorhin eine kleine Kette von mir geschenkt, ne? Und wenn man die Kette jetzt quasi im Shop gekauft hätte, hätte man einen Baum gepflanzt in Kenia zum Beispiel.
Ach, abgefahren.
Ja, das heißt also, das sind viele, viele Dinge, die wir quasi vorantreiben, auch im Kleinen, im Großen und da, wo es einfach geht. Ja, also im Kleinen, im Großen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das auch festhalten, hier und heute, weil egal, wer zuguckt oder zuhört, es geht gar nicht darum, irgendwie jetzt wirklich da einen Brunnen zu bauen zum Beispiel, sondern zu sagen, wie kann ich das Leben von demjenigen ein bisschen schöner machen, den ich gerade treffe? Oder wie kann ich da vielleicht irgendwie mal hinhören, hinschauen, vielleicht ein Brötchen mitnehmen und dann jemandem geben, der Hunger hat? Das wird schon die ganze Welt verändern im Prinzip.
Ja, ich gebe dir recht, man muss nicht nach Indien reisen, um zu helfen. Leid oder Hilfe beginnt schon vor der Haustüre.
Ja.
Zwei Beispiele heute bei mir. Ich bin morgens raus, auch völlig weird, seitdem ich da wohne, ist das noch nie passiert. Ich gehe morgens immer raus zum Bäcker, der ist nebendran und hol Frühstück für die Kids, bevor die in die Schule, in die Kita gehen. Und dann war da eine ältere Dame mit ihren 15 Tüten irgendwie und ich habe gemerkt, so hey, ich glaube, die ist obdachlos so. Und hat mich am Vorbeilaufen gefragt, ob ich ihr einen heißen kleinen Milchkaffee bringen kann, weil ihr ist kalt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin gleich da. Habe ich ihn dann gebracht und hat sie sich bedankt. Und ich war dann so, okay, krass, Alter, das, also noch nie war um die Uhrzeit, weil ich gehe um 6.30 Uhr zum Bäcker, dass da überhaupt jemand stande. Und die war da und dann habe ich ihr geholfen. Ich hätte das jetzt nicht erzählt, wenn sich jetzt die Situation nicht gegeben hätte. Und dann eine zweite Situation heute beim Lidl. Ich war Wasser kaufen fürs Büro und der Azubi hat sich beim Kassieren verrechnet und hat mir zu viel Geld gegeben. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, das passt nicht. Ich müsste eigentlich was draufzahlen. Mhm. Und dann hat er darauf bestanden, nein, nein, das passt so. Du hast ja Leergut abgegeben. Du kriegst Geld zurück. Ich so, nee, ich glaube nicht, weil das sind 4 Sixpacks. In der Regel zahle ich drauf. Und dann nach langem Hin und Her hat er gecheckt, oh, okay, anstatt dass ich 7,65 Euro zurückbekomme, muss ich 28 Euro bezahlen.
Ja.
Und er so, hey, ich bin total neben der Spur. Ich so, mach mal lieber vielleicht eine Pause und lass dich von deiner Kollegin unterstützen. Hat sich dann 1000 Mal entschuldigt und so. Dann sage ich, du brauchst dich nicht entschuldigen, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, das sind solche Kleinigkeiten, wo es schon beginnt. Und jetzt multipliziert das mal auf alle Menschen.
Ja, klar.
Also
vor
wenn
vor allem, das hat ja auch eine Reaktion, eine Kettenreaktion, ne? Weil deine gute Tat, sagen wir mal, bei dem Azubi, führt ja dazu, dass er beim nächsten Kunden ein Lächeln hat. Weißt du?
Ja.
Und der nächste Kunde hinter dir hat es vielleicht gerade gebraucht. Ne?
Mhm.
Vielleicht eine gestresste Mama. Ne?
Ja.
Aber der Azubi ist durch deine Aktion einfach ein bisschen freundlicher. Nochmal, hey. Und sie denkt sich so, oh, wie nett der ist und so. Ne? Die geht raus, lässt diese neu gewonnene Freundlichkeit, vielleicht gibt sie an ihre Kinder weiter, die gerade noch vielleicht stressig waren.
Mhm.
Das heißt, du weißt nie, was passiert.
Welchen Impact hat das, was du jetzt gerade getan hast, auf andere Menschen?
Welchen Impact das hat, ne? Und deswegen darf man das nie unterschätzen, dass ein kleines Tür aufhalten, ein kleines Danke, bitte, eine kleine Spende hat einen riesen Effekt.
Ein kleiner Milchkaffee an eine bedürftige Person.
Genau, und der Milchkaffee ist ja nicht nur quasi Nahrungsmittel in dem Moment, sondern auch ein Zeichen, ich werde gesehen, ja, ich habe noch jemanden, ne?
Ich bin nicht
es
unsichtbar.
Gibt noch gute Menschen, es gibt Hoffnung. Und Hoffnung ist unbezahlbar, im Gegensatz zum Milchkaffee. Ne? Das heißt, der Milchkaffee war Zeichen der Hoffnung. Und das hat sie gespürt. Ne? Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Hast du heute nicht nur einen Milchkaffee, sondern du hast Hoffnung gespendet. Ja?
Schön. Zusammenfassend, wirklich interessant, wenn ich deinen Lebensweg sehe, und deswegen finde ich immer so Persönlichkeiten spannend, wenn die hier sitzen, aufzuzeigen, es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt sehr viele Wege, die nach Rom führen können. Und es muss nicht,
Es werden mehr Pizzen, ne? Ich sag's dir, ne? Das war wieder eine Margarita, ne?
Das war wieder eine Salami.
Das war okay. Das war wieder eine Salami.
Hör mal, ja, aber ich kann auch, wenn ich will, ne?
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Es gibt viele Wege, die zum Ziel oder zum Erfolg führen oder deinen eigenen Weg maßgeblich beeinflussen. Und selbst wenn du viele Rückschläge hattest, wovon du einige aufgezählt hast jetzt in der Folge, heißt das nicht, dass du aufgeben solltest, sondern dranbleiben sollst. Und wenn deine Eltern dich als Ingenieur sehen oder als Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieurwissenschaft und du vielleicht den anderen Weg wählst, gegen den Rat deiner Eltern, muss es per se auch nicht schlecht sein. Nein. Wenn du in der Jugend schlechte Erfahrungen gemacht hast mit deiner Herkunft oder deiner Hautfarbe, muss das auch nicht dein Leben beeinflussen. Mhm. Wenn vor deinem ersten Auftritt 6, 12 Leute da sind, wovon 6 deine Freunde sind, muss das nicht heißen, dass du morgen nicht eine Halle mit Tausenden von Menschen füllen kannst. Das heißt, rückblickend betrachte, wenn ich jetzt die Folge Revue passieren lasse, jemand wie du zeigt auf, auch hier wieder, es gibt keine Grenzen, Grenzen entstehen im Kopf oder meistens sind es andere Menschen, die dir ihre Grenzen aufzwingen wollen und du brichst das und sagst, nö, ich mach genauso weiter. Oder der Cenk, der zu dir gesagt hat, Bro, lass es lieber sein,
ja,
werd Kassierer beim Rewe oder keine Ahnung oder mach das, was du studiert hast und du sagst, nö, ich mach das nicht. 12 Leute, egal, ein paar Jahre später wären es 1200 Leute und das muss ja auch ein interessanter Moment dann auch für Cenk gewesen sein, gestern da zu sitzen in der Liederhalle, die voll war mit 1700 Menschen. Eine letzte Frage, dann sind wir durch mit der Folge. Was würde der heute, 42 Jahre, hast du gesagt, der 42-jährige Bion, diesem jungen Bion ins Ohr flüstern, der vorm Klassenzimmer steht und die Türklinke nach unten drückt, damit sein Lehrer weiß, dass er noch da ist. Und nach diesem Moment, wo er mit dem Strohhalm dir das Wasser ins Gesicht gespritzt hat und du in dem Moment ja dich nicht gut gefühlt hast. Und du stehst heute neben diesem 7-8-jährigen Bion, was würdest du ihm sagen?
Also, ich würde hingehen und also bevor ich spreche, würde ich ihn einfach fest in den Arm nehmen, weil das hat der meisten gebraucht, eine Umarmung. Ich hätte ihn einfach in dem Moment fest umarmt, dass er das, dass er weiß, ich bin nicht allein. Und dann hätte ich gesagt, hey, bleib stark, alles ist gut und alles wird gut werden, keine Sorge. Ich hätte ihn nicht befreit von den Erfahrungen, sondern ich hätte einfach gesagt, du bist hier nicht allein, ja, alles ist gut, bleib im Glauben, bleib im Vertrauen, bleib in der Hoffnung und du wirst deinen Weg machen. Und dann hätte ich einen Lehrer genommen an den Ohren, ja.
Darauf habe ich gewartet, den Kanacken noch mal kurz zu hören. Das war jetzt die politisch korrekte Antwort. Das war jetzt die
politisch. Dann hätte ich ihm Haken gezeigt.
Dann hätte ich ihm meinen schwarzen Gürtel gezeigt in Taekwondo, weil ich bin jetzt 42, jetzt kann ich mich auch wehren. Patz in
dein Gesicht. Und dann hätte ich wahrscheinlich ein paar Jugendherbergen wieder tapezieren müssen. Ja, aber das hätte ich gemacht, ja.
Schön, dass du da warst.
Hey, danke dir.
Sehr spontan alles. Gestern in Stuttgart in der Liederhalle aufgetreten. Heute bei uns bei Tommy Unlocks.
Danke, danke.
Tolle, motivierende Geschichte, inspirativ, mit sehr vielen Glückskeks-Zitaten. Ne? Ja. Wir haben die.
Aber für einen guten Zweck.
Aber für einen guten Zweck. Ja. Es werden einige Pizzen verteilt. Nein, Spaß beiseite.
Ja.
War toll, dass du hier warst. Du und David, das doppelte Lottchen, Yin und Yang, seit Jahren. Und wir sind gespannt auf deinen weiteren Weg und vielleicht gibt's ja irgendwann mal noch einen zweiten Teil hier.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank für die geile Reise. Gestern haben wir, die Show heißt ja die Eine Reise zum Glück. Und heute war auch eine Reise zum Glück, weil du mich wieder quasi in die Momente gebracht hast. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich nicht über das nachgedacht, alles und gesehen wieder und gefühlt. Und das war wirklich ein Geschenk, dass du mich dann mitgenommen hast auf die Reise, dass du mich erinnert hast. Ja, deswegen, also da vielen Dank dafür.
Ja, und für mich, dass du mich auf deine Reise mitgenommen hast, dass ich gewisse Zusammenhänge verstehen
konnte. Ach komm, lass Händchen halten, reicht jetzt.
mit oder ohne Kuss?
Dankeschön, Mann.
Geil.